Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Heute zu Gast Ralf. Hi Ralf.
Hallo Leute.
Wir sprechen über Matrix. Einen der Klassiker schlechthin. Modernen Klassiker kann man ja schon fast sagen. Wollen wir den Inhalt wiedergeben?
Oh, das wird lange dauern, ne? Also, wie kann man den Inhalt
wiedergeben? Müsste man nicht. Bei dem Film musste man das nicht machen.
Nee,
muss man
wer nicht. Uns zuhört, hat den Film schon gesehen und der weiß Bescheid, ne?
Ja, und jeder hat schon mal von gehört, mindestens, und basta, finito. Wie wollen wir anfangen?
Ja, vielleicht, ich meine, der Film ist ja schon ein paar Jährchen alt, den hast du natürlich nicht im Kino gesehen, als er rauskam, oder? Könnte so, natürlich doch sein, ne? Ja.
Ich habe ihn im Kino gesehen, aber dazu habe ich auch eine Anekdote.
Ach so.
Beginnen wir also damit. Mhm. Gute Idee, ich war damals 15, als er rauskam, 1999.
Was? 99? Oder habe ich dich jetzt nur falsch verstanden?
Ja, falsch verstanden. Ich habe nur 90
gesagt.
Ja,
alles klar.
Ja, okay. Und meine Freunde und ich wollten natürlich in diesen Film nachmittags, aber es wurde schon so dermaßen aufgepasst, weil er anscheinend so beliebt war, dass Leute, und viele haben es anscheinend schon versucht, dass genau darauf geachtet wurde, dass man 16 ist. Und das war damals in dem ersten kommerziellen großen Kinokomplex, Cinemax, was hier in Bielefeld am Start war.
Oh.
Und wir haben halt nicht die Karten bekommen. Also haben wir dann für einen anderen Film die Karten gekauft, die Mumie, den wir damals aber schon gesehen hatten. Übrigens ein cooler Film auch, mit hier Brendan Fraser. Sind dann ins Kino rein und dann halt in den anderen Saal in Matrix. Super schlau, ne?
Liebe Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt, dass sowas funktioniert nur in Bielefeld. Aber jetzt erzähl weiter.
Okay, ja, könnte funktionieren. So, dann saßen wir relativ weit oben mittig und haben uns schon richtig gefreut, ne? Waren auch so ein bisschen nervös und voller Adrenalin wegen des Films und weil wir auch schon einfach da uns reingeschmuggelt haben quasi. Auf einmal kam wirklich so ein klassischer Aufseher, ich nenne jetzt mal Aufseher oder Platzanweiser, mit einer Taschenlampe und lief dann langsam diese Stufen hoch, aber an unserer Reihe vorbei. Wir haben uns schon die Schweißbällen von der Stirn gewischt und lief dann wirklich eine Reihe hinter uns rein und hat anscheinend die hinter uns erwischt. Denn die haben genau dasselbe gemacht wie wir. Die hatten auch andere Karten, die sind dem Aufseher auch in Erinnerung geblieben und wurden dann angewiesen zu gehen. Wir waren leicht am Zittern, nervös und so weiter, da blieben wir stehen und weil wir glücklich waren, dass wir nicht erwischt wurden. Drehte sich dann aber um zu uns und sagt, Moment mal, euch kenne ich doch auch. Ihr hättet auch eine andere Karte und eben versucht, die Matrix-Karten zu bekommen. Und dann mussten wir auch rausgehen. Und dann mussten wir die Mumie gucken. Zum zweiten Mal, der auch super war. Aber ja, traurigerweise.
Oh.
Am nächsten Tag, es hat noch ein glorreiches Ende, am nächsten Tag, das war dann Samstag, bin ich mittags mit meiner Mutter, sicherheitshalber, aber ins Scala gegangen. Das war noch ein kleineres, älteres Kino, wo es aber auch drei oder vier Säle gab. Und da auch so eine ältere Dame am Schalter, ich glaube, die waren über jeden Besucher quasi froh. Ich glaube, da wäre ich auch so reingekommen. Aber ich war mit meiner Mutter da und dann habe ich diesen Film mit meiner Mutter im Kino mittags, samstags gesehen. Meine Mutter ist eingeschlafen während des Films. Ich war einfach nur mega fasziniert schon von dieser ersten Szene, wenn Trinity diesen ersten Kampf da startet. Ne? Also einfach nur wow, dass ich dann am nächsten Tag nochmal ins Kino gegangen bin. Da aber alleine, was auch geklappt hat inselbe. Und hat mir nochmal gegönnt. So viel dazu. Kleine Anekdote, die ganz schön lang wahrscheinlich ging. Sorry.
Ja, ich habe ihn auch in Bielefeld im Kino gesehen, aber jetzt nicht in diesem Komplex, sondern in so einem kleinen Kack-Kino. Das gab es damals noch. Und zwar, wenn man vom Kesselbrink Richtung Bahnhof geht und dann auf der linken Seite. Kennst du gar nicht mehr, ne? Oder kennst du es noch?
Nee.
So, und auf diesem Weg war ich eigentlich alltäglich, wenn ich von Dornbirn nach Bielefeld kam und dann irgendwelche Kumpels etc. in der City treffen wollte. Und dann kam ich da lang und ich sehe auf einmal eine riesige Traube von Menschen nachmittags und so. Und ich denke mir, ich bin ja auch öfter in das Kino reingegangen, also nachmittags oder so, auch alleine, ne? Aber nicht jeden Tag natürlich. Und da war ich jetzt davon überrascht, wie viele Leute da standen. Und da dachte ich mir, das gucke ich mir doch jetzt auch mal an. So, und dann war die Scheiße ausverkauft. Ich kriegte gar keinen Platz mehr.
Ja.
So, und an dem Tag bin ich dann etwas eher wieder zurück nach, bin ich dann eher wieder auf dem Heimweg gewesen, beziehungsweise habe ich mich eher von dann gemacht, nur um jetzt vorher dann, bevor ich in den Bus steige, nochmal in das Kino gehen zu können für die nächste Vorstellung. Ja. Hat auch geklappt. Und genau wie du sagst, schon die erste Szene, wie die Frau da sitzt, wie der Typ sagt, die sind schon tot oder so, ne?
Ja, ja, das ist so geil.
Und wie die Alte da losliegt, so bang, bang, bang. Diese
Carrie and Moss.
Ja, mit einer totalen Eleganz und Präzision und Power. Also, das war toll gemacht. Naja, und da hatte mich der Film natürlich schon. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das jetzt für ein Film ist, ne?
Ja, ja, ich hatte auch keinen wirklichen Trailer gesehen. Hat man ja damals noch nicht so oft oder dergleichen. Das war echt nur in der Zeitschrift kurz gelesen und war schon fasziniert so ein bisschen, weil da eben Kampfsport und so drin vorkommen sollte. Und davon war ich halt ein großer Fan. Und Ralf, übrigens, ich glaube, du meinst das Scala, in dem ich Matrix auch gesehen habe. Wenn du sagst, am Kessel bringt lang. Jetzt bin ich erst so drauf gekommen. Das ist das Scala, was du meinst.
Scala.
Kurz vorm Jahrenplatz, oder?
Ja, 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 genau. Scala. Ja. Hm.
Cool. Haben wir im selben Kino gesehen damals.
Da habe ich viele Filme geguckt. Naja, ja. Und als er dann später im Bett liegt und wach wird und dann glaubt, er hätte alles nur geträumt, habe ich auch gedacht, alles klar, das ist jetzt eine Erklärung, weil ja, die Dinge, die da abgelaufen waren, die sind ja so extrem aus einer anderen Welt gewesen, dass ich natürlich erstmal gedacht habe, wie kann das sein und so. Und als er dann wach wurde, dachte ich, alles klar, das ist jetzt also die Erklärung, der Typ hat nur geträumt, ne? Also ja, insofern war ich voll in diesem Filmgeschehen wirklich mit drin, weil ich überhaupt nicht wusste, was da jetzt laufen soll oder so, ne? War total unvorbereitet. Ja. Und insofern hat mich der Film dann auch sofort gepackt und fasziniert, ne? Mhm. Ganz klar.
Ja.
Ne? Auch so auf die Feinheiten, wenn man darauf achten wollte, wenn diese Regentropfen an den Fenstern so runterperlen oder auf dem Computermonitor die Matrix quasi abstrahiert dargestellt wird mit grünen Zeichen und so weiter, diese Computerklamotte, weißt du?
Ja, ja.
Ne? Also
den Übergang auch immer,
ganz,
ne? Um
genau,
das irgendwie so aufs kleinste Detail darzustellen.
Dazu kann ich auch gleich noch eine Anekdote erzählen, aber das würde jetzt zu weit vom Film wegführen. Bleiben wir beim Film, also.
Ja, wie du sagst, da sind wir, was du sagst, halt mit dieser Atmosphäre, diese Regentropfen, diese Welt, die Wachowski-Brüder, und jetzt sind es ja Schwestern, ne? Die haben ja beide eine Geschlechtsumwandlung hinter sich, was die für eine Welt erschaffen haben und diese Atmosphäre da drin. Auch ob es jetzt in der Matrix ist, mit diesem Grün halt, mit dem Grünfilter und dem Regen, alles so ein bisschen kaputt, dreckig. Oder halt dann in der Matrix, wo es eigentlich auch kaputt, dreckig ist, ne? Muss ich schon sagen. Nee, obwohl, eigentlich ist es ja eher kaputt, dreckig draußen, ne?
Ja, draußen.
Also da ist es ja, nur drinnen wirkt es auch so ein bisschen, weil er sich immer so in so, ja, so noir wirkt es auch irgendwie.
Ja.
Aber er ist ja immer so in Bereichen, wo es so ein bisschen ja unordentlich ist, so ein bisschen gotischer angehaucht, ne? Hier in Lack und Leder und dieses punkige, metalmäßige.
Ja, gut, bei ihm sieht es schon so ein bisschen puristisch, Science-Fiction-mäßig aus, ne? Also alles auf Computer konzentriert und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein vernünftiges Bett hat oder ob der da einfach nur auf einer Matratze lag oder so. Ich weiß es
ja
nicht.
Ja, so wie wir früher. Oder auch am Computer zu der Zeit waren. Wir haben auf dem Stuhl geschlafen.
Genau, wenn wir überhaupt geschlafen haben, ne?
Ja,
so sieht's aus.
Ja, so ist er ja auch. Er ist ja auch da eingeschlafen, ne? Von dem Ding und ist dann immer wach geworden, weil er auch nur da rumhängt. Also das konnten wahrscheinlich die meisten, besonders Teenies damals, nachvollziehen und ein bisschen älter.
Ja, auch, dass man komische Träume hat, ne? Weil, ey, durch diese Überlastung und wenn man dann 1000 Computerspiele gespielt hat und so weiter, darf man sich später nicht wundern, wenn das Gehirn dann auch bei der Traumverarbeitung extreme Sachen entwickelt, sozusagen, ne?
Ja.
Also, ja.
Komm, wir gehen ja mal nicht chronologisch.
Nee, aber auf diese Weise kommst du auch auf so eine Idee für so einen Film, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja, die Wachowski sind dazu mega Fans eben von auch Anime und Manga gewesen. Und haben auch gesagt, hier so Akira und die ganzen Ghost in the Shell, das waren so diese Beispiele, damit haben sie damals geworben und haben gesagt so zu den Produzenten, hier, das wollen wir machen, nur in real. So in der Richtung, ne? Mhm. Und die sind halt selber große Comics-Fans, haben vorher dann Bound gedreht, 2 Jahre zuvor, das war deren Debütfilm. Und damit das Go gekriegt, sozusagen Matrix zu machen. Die haben quasi nur einen anderen Film gemacht, weil sie dieses Traumprojekt realisieren wollten. Und das war der erste große Film. Also schon ein krasses Ding.
Bei der Umsetzung der Grundidee ist vielleicht eins noch erwähnenswert, nämlich der Gedanke, dass alles vielleicht nur ein Traum ist oder eine Simulation. Den haben ja schon Kinder, also wir hatten den damals jedenfalls schon. Ne, wenn wir über Gott und die Welt so noch gelabert haben, ich weiß jetzt nicht in welchem Alter, aber das ist ja so eine Sache, ein Gedanke, der ist jetzt nicht neu gewesen. Viele Leute, die gehen dann einfach von dieser Welt aus, die sie betrachten und sehen und denken, okay, könnte das eine Simulation sein, schließen sich selbst dabei aus. Und bei diesem Film ist klar, jeder auch mit einbezogen. Das heißt, auch ich selbst bin in diesem Film nur eine Simulation. Und dann ist halt die Frage, wo bin ich denn dann eigentlich? Da ist dann konsequenterweise dann eben diese wahre Realität sozusagen als Ort genommen und so weiter. Und das ist vernünftig gemacht, weil es gibt andere Umsetzungen dieser Grundidee, die sind total inkonsequent. Und dann bezieht sich die Illusion nur auf die äußere Welt und nicht auf einen selbst. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, ne?
Das stimmt, ja. Und reißt auch so gleich, dass man so als Protagonist so sagt, so, oh, selbst ist man vielleicht, ne? Das wäre geil. Wie wäre, wenn alles so wäre und überhaupt? Und dann Frage stellt, das kam schon gut rüber. Wobei, ja, dann diese, ach nee, komm, lass egal.
Nee, sag doch, was denn?
Ich wollte nur wegen der Fortsetzung noch drauf eingehen, weil die Fortsetzung ja so weiter drauf eingestiegen, weitergemacht haben und dann jeder dann sagte, was auch quasi so die konsequente Weiterführung gewesen wäre und auch die einfachere Lösung eigentlich, aber zugleich auch smartere, dass halt diese angeblich reale Welt auch eine Simulation ist und sozusagen, was ja auch schlau wäre von diesen Computern, Robotern, nur dieses Abfangmodell wie so ein Virus-Scanner, der halt so eine Firewall, der halt diese abfängt und denken lässt, sie wären jetzt in der realen Welt, es aber nicht sind und weiterkämpfen. Und das wäre halt in der Fortsetzung, wenn das so weiter geworden wäre, auch interessant gewesen. Und so hätte man es angeben müssen oder halt am besten einfach lassen sollen, die Fortsetzung. Aber man hat es halt nicht weitergemacht, man hat halt mit dem Jesus-Ding dann weitergemacht. Und alles so ein bisschen weiter ausgeführt und so ein bisschen die Mystik genommen und ja.
Ja,
aber wir wollen ja über den Film jetzt sprechen.
Also ich glaube auch nicht, also diese Idee, die du gerade vorgestellt hast, ich glaube nicht, dass diese Transzendenz die Leute überfordert hätte. Aber vielleicht ging das auch quasi religiös in eine Richtung, die man nicht wollte. Da sind wir ja schon dann so bei buddhistischen Ansichten sozusagen von der Welt. Und
aber vielleicht sind nicht in der Matrix alle Religionen, die es gibt und philosophischen Ansätze sind eigentlich hier in dem ersten Teil der Matrix schon vertreten.
Im ersten Teil, da ist ja auch vieles offen gelassen, aber dann später.
Du meinst jetzt dann in den Fortsetzungen, wenn es so weitergegangen wäre.
Ja.
Okay, so meinst du es.
Ja, jedenfalls, also das hätte mir auch gut gefallen. Also diese Grundidee darzustellen wäre schön gewesen. Man hätte nur aufpassen müssen, dass es dann nicht zu kompliziert wird, wie bei dem Film von Nolan, wo Inception, wo man im Traum ist und so weiter, ne?
Ja, genau.
Aber gut.
Ja, dieses, genau, Traum im Traum, da denkt man auch so ein bisschen, haben ja auch alle mal so ein bisschen an Matrix gedacht und so weiter, ne? Das kommt ja am Ende auch bei Inception, dann ist man im Traum oder nicht, ne? Weiß man es, wann ist man wo, wegen der Zeit, bla bla. Ja, aber wahrscheinlich hätte man auch nicht mehr so viel draus machen können.
Ist dir das schon mal real passiert? So eine Traum im Traum im Traumsequenz, ist das schon mal passiert?
Was meinst du mit real, dass ich es wirklich geträumt habe?
Ja, klar. Also das Schlimmste war für mich, dass das dann so ein endloses Band war. Also ich habe geträumt, das Telefon klingelt, bin wach geworden. Also das Telefon klingelte, ich bin wach geworden, dann bin ich ans Telefon gegangen, habe den Hörer abgehoben, zack. Und dann hörte ich wieder das Telefon klingeln und lag noch im Bett. Also dachte ich, alles klar, ich habe nur geträumt, dass ich aufgestanden bin. Dann bin ich aufgestanden, gehe ans Telefon, heb den Hörer ab und genau dasselbe wieder. Alter.
Okay.
Und immer wieder. Ja, als ich da wach geworden bin, ey, ich war ganz schön durcheinander, das kann ich dir sagen. Und da habe ich mir aber echt Sorgen gemacht auf einmal noch. Keine Ahnung, wie der Scheiß kam. Und in der Zeit habe ich sowieso lauter solche komischen Endlos-Schleifen-Träume gehabt zum Verrücktwerden.
Crazy, komisch, ne? Das, als würde sich echt so eine Simulation an irgendwie so ein Down halten dann. Und ich kenne das nur, wenn ich, dass ich wach werde und dann, wie ich aus der Ich-Perspektive im Bett liege, wach quasi, ist aber, und mich aber nicht bewegen kann und irgendwas ist und so,
Oh
ne?
Mann,
Aber ich bin
ja.
ja noch nicht wach, weil ich schlafe eigentlich noch und so. Und dann ist das ist ganz schlimm, das geht ganz lange und irgendwann ist man wirklich wach, bla bla. Egal, auf jeden Fall, ist das eine Psychostunde hier oder ist das jetzt Matrix-Besprechung?
Ja, dazu führt Matrix eigentlich, oder
Ja,
beziehungsweise ist
ne?
Matrix vielleicht doch da einfach das Resultat aus lauter solchen Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Man darf ja nicht denken, dass man damit jetzt alleine wäre oder dass die, dass das einzigartige Sachen wären, sondern viele Menschen sind ja davon, ne, betroffen.
Ja.
Von daher.
Ja, wir können ja einfach mal sagen, was wir geil an dem Film finden.
Ja,
Weil das ist
genau.
ja nicht schwer, ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, ich bin großer Fan davon gewesen, Kampfsportfilme. Ich habe immer geguckt, wann läuft der nächste Kampfsportfilm in den Zeitungen. Und dann auf RTL 2, dann nachts da die billigsten C-China-Filme geguckt, nur damit ich so ein bisschen Kampfsportfilme gucken kann. Und dann kommt da sowas her in High Lux, perfekt gemacht, geil mit guten Schauspielern, die das alles selber gemacht haben, die dann 4 Monate vorher auch wirklich trainiert haben. Denn Yuen Wu Ping hat ja die Choreografien gemacht, der selber schon Regisseur von mega vielen Kampfsportfilmen war und Choreograf von noch von den besten Filmen, die es so gibt, wie Fist of Legend und so weiter. Und der wurde angefragt, Teil halt von diesen Wachowski-Brüdern damals noch. Und da hat er richtig viel Geld haben wollen, weil er dachte so, er hat keinen Bock auf so einen Hollywood-Film da, das zu machen und so, ne? Und dann haben die aber gesagt, ja, du kriegst die Kohle. Dann hat er noch gesagt, okay, nächste Bedingung, ich will da Monate vorher mit denen trainieren und mit den Schauspielern, ne? Dass es wirklich rüberkommt. Dann sagen die auch, ja. Und dann haben die zugesagt und dann hat er wirklich mit denen trainiert da, ne? Und das sieht man halt auch und so, weil die Dings eigentlich stilisiert, schick inszeniert sind und richtig cool rüberkommen.
Also ich gebe dir da vollkommen recht, das hat man gesehen, dass die Leute, die die Kampfsportszenen dargestellt haben, dafür trainiert haben oder privat vielleicht doch irgendwann mal schon mal sowas gemacht haben. Es gibt ja eben auch Filme, wo das nicht der Fall ist oder vielleicht ist das sogar in der Mehrzahl so, dass die Schauspieler nicht so dafür trainieren, ja. Das schlimmste Beispiel ist ja die Serie Kung Fu mit David Carradine. Da muss ich wirklich lachen, wie er
Ja, da
dann
war ich auch
da,
enttäuscht.
ja, wie er dann da so steht und so weiter. Der Witz ist, da man es damals nicht besser kannte, war das trotzdem der Highlight für viele, ne? Das ist
Ja.
Wahnsinn. Oder man macht so komische Kameraschnitte, wo man nur mal eben kurz irgendwo die Faust vorschnellen sieht. Und dann wird rausgezoomt und dann wird so eine Endposition gezeigt und das hin und her. Man
Ja,
kommt,
diese schnellen Schnittmassaker werden ja immer
ja,
gemacht, ne? Ja.
und diese Schnitte, die sind ja dann auch nach einem bestimmten Muster, was man dann irgendwann mal gelernt hat, um sowas darzustellen und so weiter. Ja, das ist alles ganz traurig. Und hier ist es so, dass die Leute, die sind ja in 4 Monaten jetzt auch nicht zum Bruce Lee geworden, ja. Aber das wird dann eben auch durch die geschickte Choreografie unterstützt, ne? Das, was die können, wird gezeigt, dementsprechend dann auch ein bisschen mit dem Kameraschnitt angezeigt. Und was kommt dabei raus? Eine sehr elegante Form sozusagen, ja? Sehr elegant und ja, wie soll ich sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sowas sehen und noch nie vorher was anderes gesehen haben in Bezug auf Kampfkunst und so weiter, plötzlich ein starkes Interesse dafür entwickeln, das auch können zu wollen oder so, ne?
Ja, ich
Oder?
glaube auch, da wird bestimmt so ein gewisser Boom nochmal stattgefunden haben, was Kampfsport angeht. Wahrscheinlich wie in den 80ern, wo es so Karate Kid und so gab oder Bruce Lee in den 70ern, die Filme, ne? Dass da nochmal so ein Anstieg gewesen ist, als
Ja.
da Matrix rauskam. Aber wie du sagst, diese Ästhetik und was auch besonders ist, also erstmal sind es ja oft immer dann Leute, die schon Kampfsportler sind oder mehr so Stuntman, die dann aber schlechte Schauspieler meist sind, aber auch irgendwie so ein bisschen das gut können. Aber da irgendwie fehlt was. Und hier muss man sagen, so ein Keanu Reeves oder so ein Samuel Jackson, sag ich schon.
Ja,
Lawrence Fishburne, Mann. Lawrence Fishburne oder Carrie-Anne Moss. Oder von mir sogar, ja, die haben so einen eigenen Stil dabei irgendwie. Da kommt sowas rüber. Die haben so eine eigene Art, wie sie kämpfen. jeder.
Ja.
Ne? Jeder Schlag sieht so, hat so ein bisschen nochmal so ein bisschen Charme, Charakter. Und es ist nicht einfach so eine perfekt ausgeführte irgendwas, sondern da kommt nochmal was. Und das macht es natürlich noch viel cooler. Und das ist auch das Wichtige, was so ein Jet Li auch oder so ein Jackie Chan ausgemacht hat. Ne? Du musst es gar nicht perfekt oder super gut können. Es muss auch noch so ein bisschen irgendwie was haben. Irgendwie so ein Style, so einen eigenen. Und den bring dir rüber hier. Das macht, hat dann nochmal mehr Wert. Und da hat auch ich kann immer den Namen so schlecht aussprechen, Yuan Wu-Ping wirklich dann auch drauf geachtet, sodass jeder so seine Talente und das, was er am besten kann, so rausholt und so. Das ist echt so ein sein Verdienst auch mit. Ist echt geil geworden.
Du, jetzt kommt mein schlechtes Namensgedächtnis leider wieder zum Tragen, aber der Schauspieler von Leon, der Profi, der hat in einem Film mitgespielt. In dem Film kommt das Wort River vor. Red, irgendwie Blut oder irgendwie sowas. Da löst er so einen Kriminalfall auf.
Also Jean Renault, meinst du?
Ja, genau. Ne? Spielt in so einem Kloster oder so auch. Kloster.
Ja, mir fällt gerade der Name auch nicht ein, aber ich weiß, welchen du meinst, ja.
Da kommt auch eine Kampfszene drin vor.
Ja.
Die fand ich auch sehr gut. Und
Vincent Cassel ist das, das ist der andere Franzose.
Alles klar.
Und der ist schon selber ist ein guter Schauspieler. Und kann halt auch so ein bisschen alles. Bei Oceans 12 war das, glaube ich, genau. Da hat er auch so ein paar Kampfszenen selbst gemacht und so. Also der hat's drauf. Der ist gut.
Also man sieht natürlich, klar, es ist natürlich eine Choreografie, was sie da abwickeln sozusagen, ja. Aber ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie kommt dann doch noch so ein bisschen Realismus stark durch irgendwo. So,
dieser Realismus. Ja, so ein bisschen genau.
Als hätte man denen gesagt, so, das ist die Choreografie, die Grundidee, aber ihr könnt euch innerhalb dieses Rahmens trotzdem spontan bewegen und als wären die wirklich so gut gewesen, um das dann auch so umzusetzen, so dass es richtig echt wirkt, ne?
Ja.
Und
da wirkt das auf jeden Fall sehr. Ja. Mir ist ja gerade eingefallen, ohne nachzugucken, die Purpurenflüsse.
Ja, so Purpurenflüsse, genau. Und bei Fishburne in den Szenen, wo er da zum Beispiel im Aufzug oder was das da ist, gestellt wird, ne? Da kam das auch so rüber.
Mhm.
Ja, das hatte fast realistischen Charakter, auch wenn das klar war, das ist utopisch oder so, aber das haben sie auch sehr gut gemacht.
Genau, weil Fishburne hat so mehr so, ne, vom Kampfcharakter und auch von der Physis her, ist er mehr so dieser kraftvolle, so mit Power. Keanu Reeves eher der filigrane und Carrie Ann Moss war so diese ästhetische fast.
Ja, ästhetische, auch, ne,
wo das auch rüberkommt, weil das finde ich auch das Schlimmste mit, wenn jemand, also jetzt egal ob Frau oder Mann, ne, aber leider ist es ja bei den Frauen dann meist, bei den Darstellern, wo man es oft sieht, also schlecht kämpfen oder man sieht, dass es keine Kämpferin ist.
Mhm.
Auch bei Typ natürlich genauso, aber jetzt bei ein schlechtes Beispiel, Lara Croft, Tomb Raider, ne, Angelina Jolie, wenn sie eine Waffe hält oder eben einen Hammer schwingt, dann sah das aus nicht wie jemand, der das öfters macht oder korrekt macht. Und bei Carrie Ann Moss kommt das halt richtig rüber, auch wenn sie mit den Waffen da hantiert, schießt und diese Bewegung macht, dann hatte das so Power irgendwie, ne? Das sah authentischer aus.
Ja, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel beim Kampfsport irgendwelche Grundübungen nimmst und nimmst einen Anfänger, der die jetzt ausführen soll, dann wirkt das ja auch total steif, ungekonnt und schlecht und was weiß ich nicht noch alles. Und wenn du dann einen siehst, der es drauf hat und dann dieselbe Technik durchführt, wo dann auch irgendwo so richtig die Kraft und Dynamik und so weiter rüberkommt und so, dann ist das ein Unterschied, den man überhaupt nicht so klar definieren kann. Was ist denn da jetzt anders gelaufen und so weiter, ne? Ja. Und wenn jetzt jemand ganz, ganz lange überhaupt nichts mehr macht und dann dieselbe Übung auch wieder durchführt, dann erschreckt er sich auch im Spiegel, wenn er sieht, er hat's nicht mehr drauf, ne? Dieses gewisse Etwas. Und dieses gewisse Etwas kommt ja auch durch die körperliche Konstitution. Also wenn du jetzt zum Beispiel viel Gymnastik, Yoga und sonst was alles machst, dann bewegt sich dein Körper automatisch schon anders und eleganter und so weiter und so weiter. Ja, und das macht natürlich auch total viel aus, ne? Und so eine Frau wie diese Moss, die hat das, glaube ich, körperliche, nicht Steifheit, sondern gibt so einen Begriff für die Models, sollen noch immer so, scheiße, nochmal, da komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, die hat das, was man körperlich dafür braucht. Die hat wahrscheinlich früher schon mal irgendwie Ballett gemacht oder modernen Tanz oder irgendwie sowas in der Art, ne? Weil nur weil jemand jetzt einfach nur 4 Monate lang da mal trainiert hat, da weiß ich nicht, ob man das so schnell entwickeln kann, ne?
Also ich gehe von einem guten Schauspieler sowieso aus, dass der mehr oder weniger singen kann, dass er Körperbeherrschung hat, dass er damit umgehen kann und. Also davon gehe ich sowieso aus, dass er den Körperbewusstsein hat und alles eigentlich. Mhm. Weil das dazugehört auch beim Schauspielern und dass sie halt auch eben dann visiert sind vielleicht, ne, in irgendeiner, was du sagst, ob es Gymnastik ist, Yoga oder irgendwas kann oder so, ne? Mhm. In der Richtung halt, ne? Ich meine, so ein Tom Cruise, der war Turner, als er klein war, und der bringt das halt immer wieder mit ein und so, ne? Hat er den Vorteil gehabt in seiner Körperlichkeit, in Stunts und so weiter.
Naja, das beste Beispiel ist natürlich Dirty Dancing, ne? Wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
Patrick Swayze.
Ja, du weißt was, den Namen hatte ich auch auf der Zunge, aber ich dachte, wenn das jetzt falsch ist, ne? Ne, ich meine, der Typ war ja Ballettprofi, ne? Seine Mutter hatte eine Ballettschule und der musste schon als Kind antanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und war später professioneller Balletttänzer, auch am Broadway. Eigentlich sogar bevor er dann als Schauspieler so quasi entdeckt wurde.
Ja. Und war ja auch hinter diesen coolen, weißt du noch, diesen Roadhouse, da hat er auch Kampfsport, war da so ein Kampfsportler.
Genau, und der hat dann eben auch Kampfsport gemacht und dann kann man darauf natürlich aufbauen, ne? Das ist ganz klar, ne? Die körperliche Befähigung hatte er schon, die Beweglichkeit und alles und so, ne?
Ja.
Ja. So sieht's aus.
Ja, und natürlich, wenn jetzt Leute, die schon visiert sind und damals dann eben Jet Lees, Bruce Lees, okay, da waren die Choreografien jetzt nicht so heftig, war da weniger der Fokus drauf, aber eben so ein Jackie Chan und so ein Jet, die damals gesehen haben und diese ganzen anderen China-Filme, die es gab, die werden natürlich dann so ein bisschen auch die Choreografien das alles belächeln und werden auch sagen, habe ich schon besser gesehen oder extremer oder mehr davon. Aber das jetzt so im kommerziellen Kino dann in diesem Raum auch zu sehen, in diesem Umfang, ne? Mit dem drumherum alles und so, dass halt diese vielen kleinen Puzzleteile, so ein bisschen Western, so ein bisschen Science Fiction, so ein bisschen David Lynch-mäßig, so ein bisschen alles drin, das war natürlich die geile Kombination, ne? Und dann auch auf solchen Schauspielern dann drauf gesetzt. Und überhaupt dieses Coole, wenn ich schon anfange, wie gut diese Szenen gemacht sind, dann, wenn er diese Discs da einschiebt und sagt, wir machen jetzt hier, du lernst jetzt Kung Fu, du lernst dann, was stand da auch, Drunken Boxing, was ich voll geil damals fand, und Karate und Kempo. Und dann kann er es auf einmal. Und dann sagt er so, komm, wir wollen mal sehen, was du kannst. Und dann sind sie in diesem geilen klassischen Raum. Ja, zeig's mir, richtig
das
gut.
Das sind coole, so Kurzdialoge, wo Fishburne auch hier mal wieder ganz schnell irgendwie dann alles auf den Punkt bringt, ne? Also mit den Worten, die er da sagen soll. Also dieses, ich kann jetzt Kung Fu. Zeig es mir. Und so. Verstehst du, was ich meine?
Gut, ja, richtig gut. Voll, also, aber sich ernst nehmen, dann ist dann auch in dem Kampfsportraum, wo dann sagst du, nicht denken, ne? Wissen und so, ne? Mhm. Und dann hinterher sagt er eben, nicht wollen, machen und so, ne? Diese ganzen Sachen und so, tu es und so, das ist so gut. Die hat man auch immer drin gehabt, die Zitate irgendwie, ne?
Also du, ich sag dir eins, wenn mir einer mit so einer Phrase kommt, ne? Und dann vielleicht sogar noch so überlegend dabei lächelt, so dümmlich, ja? So esoterisch, ne? Das macht mich richtig aggressiv. Solchen Leuten möchte ich am liebsten wirklich irgendwo einen reindonnern, ne? Aber bei ihm habe ich das akzeptiert, ne, so wie er das rübergebracht hat, ne? Also kommt schon gut rüber. Und im Grunde genommen, also dieser Grundgedanke auch des Zen-Buddhismus und alles, was sich in Japan davon ableitet, von Bogenschießen bis Karate und so weiter, hat ja eben den Grundgedanken, dass wir zwar mit unserem bewussten Denken Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, ich will jetzt kämpfen. Ja, oder ich will den und den töten oder keine Ahnung was. Aber dass das, was wir jetzt für die Ausführung brauchen, für den Kampfsport selbst, intuitiv machen müssen. Also nicht bewusst. Wir hatten das Thema schon tausendmal, aber es ist halt eben auch allgegenwärtig irgendwo, so wie beim Fahrradfahren oder beim Autofahren oder bei anderen Sachen. Und das ist eben auch damit gemeint, wenn er sagte, nicht denken, wissen. Ja, dass man sich auf diese Intuition verlässt, natürlich erst nachdem man es gelernt hat, nachdem man es sich angeeignet hat, aber diesen Prozess hatte er ja schon hinter sich. Ja. Und witzigerweise war dieser Prozess gar nicht so wichtig. Und obwohl er diesen Prozess schon beendet hatte, war er jetzt trotzdem nicht besser als der andere oder gleich gut. Sondern eben diese innere Haltung dazu, dieses sich auf seine eigene Intuition verlassen können, dieses bewusste Denken abschalten und so weiter, ja, wie wichtig das doch da war. Und interessant bei diesem Film ist dann eben auch, dass das auf den ganzen Film bezogen gilt, nämlich, dass man sich von dieser Illusion nur lösen kann, ja, wenn man intuitiv vorgeht und nicht, indem man einfach nur die Sachen durchdenkt, so mit bewusstem Denken halt. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist ja.
Und das ist schon fast wie so eine Art Wegweiser, wie wir uns orientieren können, denn das ist ja das Geile an diesem Film. Wir haben ja alle schon mal irgendwo ein Déjà-vu erlebt zum Beispiel oder unglaubliche Zufälle, die wir uns nicht erklären konnten und so weiter, ja. Abgesehen davon, wer Astrophysik oder so studiert, wird mit irgendwelchen Konstanten konfrontiert, wo man sich auch fragt, ja, gibt's also doch einen Gott, der das alles konstruiert hat oder was so, ja. Das heißt, aus unserer Realität, die wir bereits erfahren haben, gibt es ja so Parallelen jetzt, also so zu dem Film. So als hätten wir auch schon Erfahrungen gemacht, die uns darauf bringen könnten, wir leben in einer Matrix. Verstehst du? Also insofern interessante Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Ja, sonst zu den Kampfsport-Szenen können wir noch sagen, dass mit den Seilen der Einsatz ja stattfindet, ne? Was hier so im Westen ja nicht so bekannt ist und eher so ein bisschen komisch wirkt, aber in Japan, China und so weiter so eine Tradition hat, ist übertrieben, wie später auch in Hidden Tiger, Crouching Dragon war. Und dann nochmal so der Oscar-Film Alter Schwede, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ang Lee. Und hier wird es ja auch ganz bisschen eingesetzt, aber schön in diese Choreografien eingebunden und natürlich auch passend, weil die ja in dieser Matrix sind und diese Regeln brechen, also dass das möglich ist, so ein bisschen anders als die Physik zu arbeiten und stärker und so, ne?
Ich verstehe jetzt gar nicht, was du meinst. Also, habe ich das Wort Seile gehört gerade?
Ja, genau, ja.
Wie, wann, wie, wo, was? Also, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, ey, bin ich jetzt total doof?
Ja, so also diese typischen Wirework-Sachen, also, ne, wenn die ein bisschen heftiger springen,
ach fliegen, so,
weggekickt werden, dass dann so diese Seile oder so, ne? Dass die
ja,
eigentlich an den
ja,
Fäden
ja,
hängen,
ja,
was man
ja,
sieht.
Ja, ja, ja,
ja. Er
ja.
Sagt so, oh, das ist ja nicht möglich so, ne? Dass sogar die westliche Welt da noch nicht so dran gewöhnt ist und so eigentlich am besten eingeführt wurde und auch sogar mit Sinn, also, ne?
Auch wenn die Frau in der ersten Kampfszene dann so hoch springt, ja? Und dann so den Seitwärtskick dann durchführt, ne? Das war wahrscheinlich auch so mit Seilen gemacht, ne? Oder?
Ja, wahrscheinlich, bei diesen Dingern werden sie ja immer, auch so, wenn sie schon am Boden, mit einem Arm am Boden und dann hochkicken und so. Ich meine, die sind halt so schön stilisiert. Die sehen halt so cool aus und wie gesagt, die haben so ihren eigenen Charme und Style. Das ist halt das Coole dann auch immer, ne? Wenn solche Sachen gemacht werden. Das ist ja nicht nur ein Kick, sondern das ist ein stylischer Kick.
Ja, und
das ist halt so, was die alle rüberbringen.
Das Schöne ist, also bei diesem Film hätte man ja auch plausibel ganz andere Sachen darstellen können, dass die, sagen wir mal, jetzt auf 50 Meter hohe Türme hochspringen und dann da weiterkämpfen. Ja, das wäre gerechtfertigt gewesen aufgrund der...
Du meinst wie im Teil 2 und 3 dann?
Nee, klar, vielleicht. Also wenn man es deswegen nicht gemacht hat, weil man das noch steigern wollte, dann wäre es traurig. Man hat das in so einem Rahmen gemacht, der schon nicht mehr realistisch war, aber trotzdem noch irgendwie akzeptabel für unsere Welt.
Genau,
sozusagen.
Das habe ich auch gedacht und das finde ich auch super. Ja,
das und diesen Grad haben sie gut getroffen.
Ja, genau. Ne? Finde ich auch. Und dann kommt natürlich, was du eben nochmal angesprochen hattest, hier mit Trinity am Anfang, mit dem Sprung, wo dann dieser Bullet-Effekt eingeführt wurde, dass dieser Film noch diese Mega-Special-Effects hat. Diesen erfundenen, das ist der meist zitierte, persiflierte, gespoofte Trick bzw. Szene jemals in der Filmgeschichte. Wenn Neo sich hier so rückwärts und dann den Kanonenkugeln ausweicht und die Kamera so drumherum geht.
Ach so.
Beziehungsweise überhaupt diese Technik, die sie damals erfunden haben, diesen Spiegelreflexkameras aus günstiger Sicht dann, ne, die sie dann im Kreis aufgestellt haben und die dann nacheinander ja, auslösen.
Die haben, glaube ich, 50 Millionen Kameras aufgebaut, ne, oder? Also auf jeden Fall sehr viele Kameras gleichzeitig, oder nicht?
Für ja, diese auf jeden Aufnahme. Fall sehr viele. Ja, sehr viele. Mhm. Also so viel jetzt nicht, aber
naja, jetzt hab ich jetzt
für eine Szene, extra ne? Sagen wir mal 30 Stück im Kreis, im Halbkreis, so wie dieser Verlauf sein sollte, alle gleichzeitig auslösen lassen. Und dann kannst du halt real dann drumherum schwenken in diesem Moment. Und weil immer so ein kleiner Abstand zwischen den Spiegelreflexkameras waren, wird dann noch die Morph-Technik genommen, dass die halt die Bilder dann zwischengeneriert dann. Ne? Also das war schon echt ein, wollte man auch unbedingt nachmachen und so weiter. Und am Ende ist dann halt wieder eine normale Kamera, die dann die Bewegung weiter ausführt oder so. Ne? Und am Anfang halt. Ne? Also das war schon schlau, cool gemacht und muss man schon sagen. Und das gibt halt diese mega geilen Effekte. Ja. Die Action ist auch gut getaktet einfach.
Ja, diese ganzen visuellen Effekte, egal, also die Kamera selbst, also nicht nur für diese eine Szene, sondern überhaupt im ganzen Film finde ich die gut, ne?
Ja. Nein, Kameraarbeit, alles, ja.
Du, weil wir gerade bei dieser Eleganz von der Moss waren, bei dieser Kampftechnik und so weiter, fandest du diese Frau jetzt attraktiv? Also...
Ja, irgendwie schon, weil sie halt so stylisch ist. Jetzt im Sinne von attraktiv, im Sinne von, ich finde auch Sachen, wenn eine Architektur, ein Gebäude schön ist oder irgendwas, in dem Sinne, dass es halt sehr gut rüberkommt, ne? Als Figur in den Film. Aussehen, Sachen, Bewegung, Art, wie sie spricht. Jetzt attraktiv, damals gar nicht. Jetzt eben akzeptiere ich mehr so, wie gesagt, der Style.
Gut, wir können ja mal die einzelnen Schauspieler so durchgehen, wie du sozusagen die Darstellung selbst bewertest von einzelnen Schauspielern. Oder ist das jetzt nicht so dein Ding?
Ja, wir können ja direkt mal mit Keanu Reeves anfangen von mir aus.
Meinst du, den hat man genommen, weil er sowieso so dünn ist? Ich meine,
also
erstmal
war es ja so, die wollten ja ganz viele andere Schauspieler haben dafür, ne? Und Brad Pitt wollten die haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, da waren 1000 Namen. Und dann sollte es ja endlich Will Smith sein.
Echt jetzt? Bin ich aber froh, dass es nicht der Fall ist.
Ja, und der hat abgelehnt. Sonst wäre
der hat abgelehnt?
Ja, der hat abgelehnt. Er fühlte sich unwohl und so und hatte auch gerade in anderen Filmen, Wild Wild West, der richtig floppte und der auch scheiße nicht so gut ist. Und jetzt ist dann Keanu Reeves geworden, der perfekt ist, alle sagen natürlich auch, weil er eben so ein nicht so ein guter Schauspieler ist und beziehungsweise immer sein eines Gesicht eigentlich nur hat. Und dass man das sehr gut drauf projizieren kann und gerade auch zu so einer Person passt, wegen Simulation, Welt und alle können sich immer in einem befinden. Also ich bin ein großer Fan von ihm, ne? Ich liebe auch seine Filme. Und er ist ein dünner Typ, klar, irgendwie.
Aber, ja, das habe ich gedacht, als er also aus dieser realen Welt befreit wurde oder so, ja, also.
Ja, für die Szene hat er extra nochmal abgenommen und hat seinen Schädel rasiert, also das war alles echt, das war auch die letzte Szene, die sie gedreht haben.
Alles klar, da hieß es ja hier, Moment, du hast deine Muskeln nie benutzt und so weiter und dann dachte ich mir, okay, heute würde man das vielleicht mit CGI lösen oder so, aber hier war jemand sowieso schon so dünn, obwohl einen kennen wir ja, ne, der hätte das noch locker geschlagen.
Christian Bale meinst du jetzt, ne? Ja.
Natürlich, ne? Also ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Film, wo er so dünn, The Mechanic oder so?
Genau, The Machinist.
Ja, The Machinist. Ja, also der hätte das wahrscheinlich noch geschlagen, aber wäre für die Rolle nicht gut gewesen, oder?
Nee, ich glaube auch nicht, der hat zu viel Power, der hat zu viel
Ausdruck. Ja, der hat zu viel eigenes Esprit und so weiter, ne? Das ist... Das ist wohl wahr. Kannte man den eigentlich schon vorher so? War der vorher schon berühmt?
Ja, durch Speed, ne, wurde er richtig bekannt.
Ach so,
vorher hat er schon Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit gemacht. Und dann noch der Film hier von Gefährliche Brandung hatte er, damit wurde er bekannt eigentlich, genau. Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze, den wir eben erwähnt hatten. Wo er hier diese Surfer-Gruppe da infiltriert.
Ja, ja.
Die immer so Banken ausrauben und so weiter. Und dann, ja, war Bram Stokers Dracula, da war jetzt nicht so dolle, Little Buddha und eben Speed.
Was? Bei Bram Stokers Dracula war der schon, ach so.
Von 92, ja.
Wollte ich gerade sagen, der war ja deutlich, also war ja 7, 8 Jahre vor Matrix.
Ja, und dann kam halt, Vernetzt zum Beispiel. Weißt du noch mit dem Speicher im Kopf? der so Daten transportiert. Ja,
weiß ich.
Das hat er gemacht. Das war ja schon so ein bisschen so, das war so das Letzte davor. Und dann war so ein bisschen raus. Ach doch, da kam auch im Auftrag des Teufels vorher. Den finde ich auch geil, mit Al Pacino. Dieser Anwalt.
Das war aber kurz vorher, ne? Ja, gut, alles klar.
2 Jahre davor, ja.
Hm. Du hast recht, da war er natürlich schon bekannt, also klar. Aber so richtig aufgefallen ist er mir trotzdem nicht so.
Nee, ist er auch nicht. Er war auch nie so ein A-Lister irgendwie, das war er nie.
Aber jetzt durch Matrix nicht mehr wegzudenken von der Hollywood.
Das erste Mal, ne? Danach waren noch so ein paar Filmchen und eben die Fortsetzung. Aber dann war es wieder lange still, bis er dann selber Regie geführt hat und so weiter und Tai Chi gemacht hat, produziert hat, wo er selber mitgespielt hat. Und jetzt eben die John Wick-Teile.
John Wick hat ihn wieder so ein bisschen aus dieser ganzen Mystik-Geschichte rausgezogen, ne? Weil er hat sich da ja nochmal in sowas, in diese Schublade katapultiert mit dem Film. Das ist so ein Remake eines Klassikers aus den 50ern oder so gewesen. Warte mal, da landet ein Raumschiff irgendwo und dann steigt da einer aus und
Ach so, der Tag, an dem die Erde stillstand.
Ja, ganz genau. Da hat er sich auch noch mal so voll in diese, ja, wie soll ich das mal bezeichnen?
Ja, da passt er auch wieder, weil er so einen Außerirdischen quasi spielt, der so...
Ja, ganz genau, so, ne?
Aber der war auch nicht so doll, der Film. Aber das war auch schon, da war schon so Ende, ne? Ich meine, Scanner Darkly, gut, Street Kings finde ich ganz cool und Konstantin finde ich cool, das ist ein cooler Comicfilm. Da ist auch wieder der Keanu Reeves-Typ, das war 2005, aber so...
Warte mal, Konstantin, was war das nochmal?
Wo dieser Dämon, Vampirjäger ist. Also Dämon einfach, alles, was es so gibt aus der Hölle.
Ach so, ja, alles klar.
In diesem Anzug, es ist so eine Comic-Verfilmung auch. Ne? Ja, aber hier mit Matrix hat er sich natürlich unsterblich gemacht, das stimmt. Und hat sein Ding, das Problem war, der hatte irgendwie was am Rücken, an den Wirbeln und hatte dann waren auch seine Beine paralysiert und so weiter. Und dann konnte dieses Kampfsporttraining hauptsächlich nur mit dem Oberkörper machen, Schläge und so weiter. Und deswegen tritt er auch so wenig, weil er seine Beine kaum trainieren konnte, in den Choreografien. Mhm. Ja, sonst wäre da noch mehr Tritte und alles drin gewesen, weil gerade er mit seiner grazilen Art und so, ne? Und ja, das war unter anderem so das Ding. Aber er wäre ja mega fleißig gewesen, hat der Choreograf gesagt, und wäre immer da und würde ohne Ende machen und so weiter. Und darauf hat er auch gesetzt, ne? Dass sie das ernst genommen haben auch, ne? Weil da ist er ist ja so ein smarter, er ist ja so ein Typ, der ist wie, der schläft mal auf der Bank, Parkbank, der setzt sich neben Penner, trinkt mit dem was und so, ne? Sind so Fotos aufgetaucht immer, der fährt immer mit der Bahn und so, da gibt es 1000 Fotos, der ist so ein normaler Mann, der hat irgendwie, war das bei Matrix? Bei welchem Film? Irgendein Film war es auch wieder. Da hat er sein ganzes Geld, hat er, ich glaube bei Matrix war das, hat er fast das ganze Geld, hat er der Effekt-Crew gegeben. Verstehst du? Ich glaube bei Matrix 2 oder 3 war das. Weil die immer so wenig verdienen, die Defekte machen. Da gehen ja auch immer eine CGI-Firma nach der anderen, geht ja immer pleite. Weil die so heftig arbeiten, so viel zu tun haben, aber zu wenig Geld kriegen. Die müssen auch mehr Kohle kriegen. Und er hat dann auch die Kohle immer abgegeben und so. Ne? Er ist so ein ganz, verzichtet oft auf seine Gage, so halb, wenn er Bock auf was hat. Er ist so, ich meine, ihm ist auch viel passiert. Ne? Erst war sein Kumpel da gestorben hier, der von Joaquin Phoenix, der Bruder. River Phoenix. Da war sein bester Freund, dann ist seine Mutter ist gestorben an Krebs, seine Frau ist gestorben, also echt ganz jetzt? Heftige Sachen und so. Ja, das sind so alles Mögliche, auch so während der Zeit. Also er ist immer so ein, ich weiß nicht, so ein irgendwie so ein bodenständiger Typ, fährt Motorrad und so, also die ganze, also ist, keine Ahnung, so läuft so rum wie ein Penner, manchmal denkt man, ist immer lieb. Und wenn der Fotos macht mit Fans, dann umarmt er die Leute nie, jetzt war die Arme um ihn rum. Aber immer Abstand zu dem Körper. Er fasst Frauen nie an und so ganz komisch. Also er hat irgendwie so Respekt, er ist so, weiß ich nicht, so Gentleman-like irgendwie dann doch. Man hat so nichts Negatives nie über ihn gehört.
Ein sentimentaler Spinner mit Jesus Komplex.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, okay. Also gut, ein gewisses Charisma hat er schon, also kommt jedenfalls in den Film so rüber, wie er real ist. Ist interessant zu hören, aber
ja, man weiß es ja auch nicht. Das sind Sachen, ne? Die man so sieht, ja. Und die gesagt werden. Ne? Ich kenne jetzt auch nicht, und was er eigentlich, vielleicht ist er auch ein, geht er irgendwo zwischendurch und killt eine, keine Ahnung.
Ja.
Ich will nie was ausschließen.
Nee.
Das ist ja auch so der Kick am Ende, wenn er diesen Kick macht und dann, wenn Was macht er den letzten Kick? Da haut er einen um, genau, mit einem Arm. Dann kommt dieser letzte Kick und der ist so ein bisschen höher als Hüfte. Kann das aber halten, was auch mit dem Seil hundertprozentig gemacht ist. Und dreht sich dann so mit dem Bein. Ne? Das fand ich immer so, ah. Ich habe Drunken Master 2 gesehen, wo dieser coole Typ da Spagat in der Luft macht. Oder von mir aus auch ein Jean-Claude Van Damme. Und diese geile Beintechnik macht. Dann ist das so, naja. Und sieht auch ein bisschen komisch aus, ne? Aber wenn er vielleicht mehr trainiert hätte, hätte er es noch ein bisschen besser machen können. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch eine schwierige Sache.
Gut, aber so, grundsätzlich, ne? Hast du ja selber auch mal gesagt, dass diese hohen Techniken weniger bringen aufgrund des Winkels als jetzt die mittleren Techniken. Also insofern.
Ja, wir gehen jetzt hier auch von Style aus, ne? Also,
ja, gut, stylisch ist anders schöner, aber.
Realistisch will ich auch, ich will auch gar nicht sehen, bei so einem Film oder ähnlichen, wo du sowas gemacht hast, da will ich ja keine realistischen Kämpfe unbedingt sehen. Ich will ja so ein bisschen, Hauptsache es sieht cool aus und es ist gut gemacht und es kommt was rüber.
Also, wenn ich jetzt jemanden trainieren müsste oder würde, der, sagen wir mal, 16 Jahre alt ist und gesund und der dann nicht nach einem Jahr spätestens so einen Kick auch ohne Seil hinkriegt und den Fuß oben lässt, dann würde ich sagen, mach was anderes.
Hör auf. Es war damit schon relativ heftig, weil dein Oberkörper relativ gerade stand.
Ja, okay.
Und nicht horizontal zum Boden, das muss man schon sagen. Weil wenn man das macht, kriegt man natürlich noch viel höher. Aber da wäre es vielleicht mit dem Dings nicht gut gewesen. Egal, da war auch der schmale Raum. Aber so, das ist nur das, was mir damals so, was ich nicht so gut war an dem Film. Okay. So Kleinigkeiten, ne? Also die einem damals aufgefallen sind. Ich meine, jetzt, die war damals richtig cool. Und jetzt, wenn man so ein bisschen, ist natürlich so das Einzige, was vielleicht, wenn man immer so schön sagt, was funktioniert heute noch, ne? Oder nicht funktioniert, zeitmäßig und so, ist es vielleicht die Musik, die so ein bisschen sehr Ende 90er, Anfang 2000er ist halt, ne?
Ja, ganz deutlich, ne? Chemical Brothers und so.
Ja, das ist so das Einzige, was jetzt vielleicht so ein bisschen so, naja, ist, ne? Hat immer noch seine Wirkung und so, ne? Und von mir aus die Lederklamotten auch alle und so und die Latex-Sachen und so, ist auch noch alles irgendwie cool. Aber da gibt's auch so Sachen, ne? Da haben die so Keanu Reeves am Anfang in dem Film übergroße, nicht passenden Anzug und alles so, ne? Dass man so sieht, so, ah, der passt nicht. Das ist nicht die reale Welt, der passt da nicht rein, ne? Er hat eine andere. Weil da fiel mir auch auf, als ich den jetzt nochmal dafür gesehen habe, extra für den Podcast. So bewusst, dass ja jedes Wort, was gesagt wird, am Anfang von seinem Chef zum Beispiel und überhaupt, immer damit zu tun hat, dass er nicht in dieser realen Welt ist und so, ne? Und dass er woanders hingehört und seine Bestimmung. Weil der sagt der Chef auch, wer denkst du, wer du bist? Was Besonderes? Du, dass du alle Regeln und so brechen kannst oder so, ne, und so weiter, sagt der Chef zu ihm, ne, und darum geht's ja in dem ganzen Film am Ende, also ist schon witzig, also wenn man das so hört, also.
Ja, aber weißt du, jemand, der so, sagen wir mal, freiheitsorientiert ist, freiheitsliebend ist und so weiter, ja, also schon lange aus der Pubertät raus, 20 Jahre voll im Saft, dann geht es ihm eben in dieser Welt auch so.
Ja.
Ne, also, und da gibt's eben dann auch ein paar, die dann anecken. Und ja, es sind anscheinend doch nicht so viele. Und so ist es ja auch in diesem Film, ne? Aber, dass er dann da nicht so richtig in dieser Gesellschaft integriert ist, klar, das kommt deutlich rüber. Auch alleine dadurch, dass er verbotene Sachen macht da mit seinem Computer und so weiter, ne?
Ja, er hackt ja schon quasi, was er ja später macht sozusagen. Hackt er ja dann, womit er ja dieser super Heini wird, hackt er ja die Matrix halt, ne? Indem er alles machen kann und die Physik bestimmen kann, die Kugeln aufhalten kann, was er ja auch da macht. Also es ist ja natürlich schon alles gegeben, ist klar. Sonst würde er auch gar nicht drauf eingehen. Und was mir noch eingefallen ist, wo wir jetzt gerade bei dieser Büroszene waren, das 8110, das Nokia, das wollte ich natürlich damals unbedingt haben.
Ja, hab ich auch dran
gedacht. Weißt du, wer das Handy hatte?
Hä?
Mein Vater.
Ja, ach ja, du, das weiß ich doch sogar.
Weißt du das noch? Mein Vater hat dieses Handy.
Das weiß ich noch.
Nur das konnte nicht diesen Effekt, der wurde, glaube ich, nur für einen Film gemacht, dass das so raus so runterflitscht, ne, das Cover.
Ja.
Damit man die Tasten, diese Tastenabdeckung. Aber das habe ich dann hinterher als erstes Handy von meinem Vater gekriegt. Das war dann schon wieder altbacken quasi, aber das hatte ich dann erstmal.
Du, als ich noch in Wien war, arbeitete ich ja für so eine Telefongesellschaft.
Ja.
Und ich wusste schon vorher, was für ein Handy von Nokia rauskommen würde.
Ja.
Und das war eben dieses Handy. Und ich dachte, boah, scheiße, das will ich haben. Und dann hat es ein Bekannter von mir dann auch gehabt. Ich habe es mir angeguckt. Ich dachte, boah, scheiße, ey, will ich haben. Und dann komme ich nach Dornberg, ne? Und dann sehe ich es mit deinem Vater. Aber es war ja auch sauteuer, ne? Das Handy.
Ich weiß schon, gar nicht,
was das kostet. Das war schon teuer.
Welche Szene mir noch in Erinnerung geblieben ist, die natürlich immer bei mir drin ist, ist einfach diese Szene, wenn er gegen den Mr. Anderson, Mr. Smith kämpft, der ja auch super ist. Alter, Hugo Weaving, der so super diesen stoischen, roboterartigen Typen spielt, Agenten, die haben mich richtig gegruselt. Also jetzt auch bei dem Rewatch haben die mich echt so, das ist immer gruselig, weil die können überall auftauchen, man kann sie nicht bestimmen, weil die irgendwie kein Mensch sind, aber auch kein richtiger Roboter, eben so ein Programm. Und wie er gesprochen hat. Und dann fand ich halt richtig geil natürlich diesen finalen Kampf, der so westernmäßig, wo dann die Zeitungen dann rumfliegen. Und wenn dann halt Keanu Reeves, das soll er ja improvisiert haben, auch in dem Trainingsraum mit Lawrence Fishburne, wenn die Nase, wie Bruce Lee halt, ne, den Move macht, den hat er improvisiert. Und hinterher macht er auch mit diesem, wenn er die Hand ausstreckt und dann hier, komm her, macht und so, ne, ist ja auch von Bruce Lee. Und da bin ich natürlich voll drauf abgefahren, ne, mit den Moves, finde ich richtig geil. Also, das hat mir, das bleibt mir natürlich in Erinnerung, das sind ja die klaren Szenen, auf jeden Fall.
Ja, dieser Agent hatte Ähnlichkeit mit meinem ehemaligen Mathelehrer, ne? Ähnlichkeit, so ganz grob halt,
Auch noch
der ist so
Mathe,
vom
das
Typ
passt
her,
ja.
ne? Und das war auch so ein beinharter Typ. Aber weißt du, ich will mal mit der allerersten Szene anfangen. Da ist mir nämlich eine Anekdote zu eingefallen. Also, ich war damals ja, wo ich in Dornbirn gewohnt habe, da gab es so eine kleine Hackergruppe, sage ich jetzt mal so, ne? Wo man sich beteiligen konnte. Und dann musste man so Aufgaben erfüllen und so weiter, irgendwelche IPs scannen und. Und da hatte ich dann jeden Tag Kontakt da mit irgendwelchen Freaks, die mir wieder was Neues zeigten. Und da hat mich dann einer verarscht. Der hat gesagt, hier, geh doch mal auf die Webseite, ne? Dann bin ich da drauf gegangen und auf einmal mein Monitor, Vollbildmodus, und dann sehe ich da diese grüne Schrift wie bei Matrix. Und dann war das noch ganz geil gemacht. Jeder Buchstabe, der neu erschien, war erstmal so schräg gestellt, kursiv. Und wenn dann der nächste Buchstabe kam, wurde der gerade gestellt. Das war so einen richtig geilen visuellen Effekt gehabt. Und dann stand da irgendwie sowas von wegen, ja, so, hallo, Ralf und, ne? Und jetzt kommt's. Und dann kam auch dieses Knock, Knock. Und weißt du was? Ich hatte keinen Sound an. Ich hatte keine Anlage an, kein gar nichts. Und trotzdem hat es richtig laut geknallt. Knock, knock, wie als wenn es an meiner Tür geballert hätte. Und zwar richtig laut.
Ja, okay.
Ey, da habe ich mich aber richtig erschrocken.
Boah.
Und wie hat er das hingekriegt? Der hat einfach den Speaker angesprochen. Also
Ja.
der Speaker, der normalerweise nur Piep-Piep macht, wenn man den Computer hochfährt, mit dem Speaker kann man noch viel, viel mehr machen. Ja? Wenn man
Geil,
die
ja.
Frequenzen richtig anspricht, kann man sogar Worte sprechen lassen und so weiter und so weiter. Das weiß heute ja alles irgendwie keiner mehr. Und ich weiß jetzt selber auch gar nicht mehr, wie man das programmiert. Damals wusste ich sogar noch.
Ja.
Bin dann auch da, also nachdem ich mich erschrocken habe und mich beruhigt habe, da habe ich es dann auch kapiert, alles klar. Die haben so geschickt ins Spiel. Aber ey, der Effekt war schon heftig. Ich habe mich
Ich
richtig
glaube,
erschrocken, ey.
geil,
Ne?
geil.
Das nur dazu, ne? So, und dann, ich denke mal, jetzt habe ich den Film frisch gesehen. Und da ich den Film frisch gesehen habe, würden mir jetzt unheimlich viele Szenen einfallen, von denen ich glaube, die haben sich jetzt besonders eingeprägt. Aber ich glaube sowieso, dass der Film voll davon ist, dass von Szenen, an die man sich zumindest spätestens dann wieder voll erinnert, wenn man drauf angesprochen wird. Auch wenn sie einem vielleicht jetzt nicht immer so präsent sind, aber sobald einer sagt, du weißt noch die und die Szene, erinnert man sich einfach daran, ne? Der
Ja,
Film
ich
ist
weiß auch
voll
alles noch, jede
davon,
Szene
ne?
ganz genau eigentlich so. Das sind zwar manche Dialogzeilen oder so vielleicht nicht, außer eben diese prägnanten, aber eigentlich weiß man, hat man alles drin und so. Ne? Ich meine, gut, dann ist er nochmal aufgefallen, dass er dann dieses Buch rausholt, wo halt dieser Chip ist am Anfang der Szene mit dem Knock-Knock, ne? Und dass das halt dieses Simulationsbuch ist von diesem einen französischen Philosophen, Wissenschaftler da, worum es auch geht in dem Film. Ne? Das wollten ja auch die Wachowski-Brüder. Übrigens, dass alle sich, Carrie Moss, Fishburne, und Keanu Reeves und Hugo Weaving sich damit befassen, mit diesen ganzen Auseinandersetzungen, ob die Welt Simulation ist oder nicht und den ganzen philosophischen Ansätzen und so, ne? Das war interessant und so, ne? Und Keanu Reeves hätte es auch alles anscheinend verstanden und konnte es gut und hat jetzt den Film verstanden. Also das wollten die auch, ne? Ganz interessant.
Du, worauf wir jetzt gar nicht eingegangen sind bisher, ich weiß gar nicht, ob du das willst oder ich könnte es jetzt auch gar nicht, weil ich, und zwar, da haben wir Trinity, da haben wir Nebukadnezar, ja. Da haben wir Rabbit Soul, also beziehungsweise den White Rabbit, also Alice im Wunderland.
Das ist sogar direkt angesprochen, ja.
Klamotte und so weiter, ja.
Morpheus. Auch
das Wort, Morpheus. Genau, das Wort Wunderland wird ja auch nochmal erwähnt, wenn es um die rote und die blaue Pille geht zum Beispiel.
Genau,
ne?
Das sagt es ja direkt so, ja.
Genau. Hast du daraus irgendwann mal irgendwas abgeleitet, interpretiert, zugeordnet oder so? Auch bei Neo könnte man ja vielleicht dann irgendetwas finden sozusagen, ja, dass ja, einen Hinweis gibt.
Neo ist ja einfach ein Anagramm von One. Weißt du, The One und so, ne, zum Beispiel und so. Da gibt's ja tausend Sachen und ja, das sind natürlich alles wieder so Anspielungen und es passt doch alles wieder. Ich glaube ja, Orpheus ist ja der, eigentlich der in die Traumwelt bringt. Also genau das Gegenteil macht eigentlich, was Morpheus da gemacht hat, ne? Witzigerweise, ne? Aber das sind für mich immer alles nur so, um ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Also natürlich ist das alles, ist alles eigentlich ganz genau und gar nicht so schwierig, genau wie bei den meisten Christopher Nolan-Filmen, ne? Aber um dem ein bisschen mehr Tiefe zu nehmen, geben wir denen den Namen, dann hat er so eine Bedeutung und mehr Ebenen, dann nehmen wir das so, dann sagen wir, das ist wie hier eine Anspielung, was ja sowieso oft ist bei irgendwelchen Abenteuern oder die Campbell-Geschichte an sich, die Helden des Reisen, ist ja immer irgendwie die Alice im Wunderland-Geschichte oder die Zauber von Oz-Geschichte, ne? In so eine andere Welt geht und dann kommt man zurück und muss erstmal was erleben und dann sich entwickeln und so weiter, ne? Also da finde ich jetzt nicht, klar kann man da voll drauf eingehen, das noch ein bisschen weitermachen und, ne? Auf psychologischer Ebene und wie bei allen Filmen dann irgendwie was draufklabüstern und anwenden, ne? Das geht immer. Aber jetzt so direkt habe ich das nicht gemacht. Gerade, klar, als Teenie findest du das natürlich noch geil, das ist das da drin und da ist die Tiefe und das bedeutet das und so, ne? Aber für mich ist das alles natürlich nur so Gebastel, um es schöner zu machen irgendwie letztendlich. Was ich auch gut finde, ne? Also ich meine das jetzt nicht negativ.
Gut, aber ich sag mal, wenn man jetzt begriffen hat, ja, was in diesem Film Sache ist und das auf seine eigene Wirklichkeit überträgt und plötzlich feststellt, ja, wenn ich jetzt diese Perspektive anlege, könnte ich einfach auch davon ausgehen, dass ich jetzt in einer Illusion oder in einer Simulation oder wie auch immer lebe, ja, kann ja keiner das Gegenteil beweisen. Die Frage, warum wir im Traum wissen, dass wir träumen oder eben nicht, ist ja auch eine Frage, die sich jeder schon mal irgendwann mal gestellt hat zum Beispiel, ja, wo es auch nur schwer eine Antwort drauf zu finden gibt, so, ne? Du wolltest was sagen?
Nee, ich höre dir zu.
Ach so. Entschuldigung, ich höre dir zu. Und wenn man dann das Kino verlässt, steht man ja schon noch ein bisschen unter diesem Eindruck, ne? Ja. Weil das ist ja das Geile gewesen. Also, ich sag mal, ich bin in diesem Kino, alles ist dunkel, ich gucke auf die Leinwand, bin da plötzlich so aus einer, enthoben in eine andere Realität oder sowas, ja. Und dann irgendwann mal geht die Leinwand auf und ich hatte das Gefühl, so ist es gewesen, wenn die Leute in die Matrix gestiegen sind. Also der Film war zu Ende und ich war jetzt wieder in der Matrix, verstehst du? Ich sah die Leute aus den Stühlen aufstehen, ich gehe nach draußen, ich sehe das Tageslicht, ich sehe die Autos und denke, scheiße nochmal, ey, das hatte voll diesen Effekt, dass ich dann auch so wie im Film dachte, alles klar, jetzt bin ich wieder in der Matrix, ne, verstehst du?
Ja, das ist gut, das ist ja, aber jetzt, wo du das ansprichst, das mit Kino, ne, ich meine, damals in den 10er, 20er Jahren, war das so eine Sache hier mit Psychoanalyse, dass das ja aus, wir gehen in ein Kino, alles ist dunkel, wie du sagst, schauen nur auf einen Bildschirm gemeinsam und reflektieren dann nur und das Innere kommt heraus und mit dieser Illusion oder eben keine Illusion und, das ist ja ein ganz interessantes Thema an sich schon so, ne?
Was an sich, genau, aber jetzt in diesem Film ist es natürlich besonders verstärkt, ne?
Ja, mehrdeutig, auf jeden Fall. Also was ich jetzt aber mitnehme, ist mehr so, klar, damals habe ich das auch so gedacht, Illusion, aber das habe ich nicht so ernst genommen, eher so die Angst, die der Film schafft in dieser Zukunft wieder mit Maschinen. Ich meine, es ist ja so ein bisschen die Terminator-Geschichte, ne? Dass die Maschinen irgendwann künstliche Intelligenz und dann sich gegen uns stellen. Und zwischendurch, das ist mir nie aufgefallen, ist auch der Sound als die beiden dann diese riesen Bürogebäude gehen und alle platt machen, um Morpheus zu befreien, kommt dieser Terminator-Sound, dieses metallische, dieses didim-dim, didim-dim, kommt dann da, genau der Sound. Und dann geht halt diese Musik los und die schießen alles klein. Aber da ist mehr so diese Angst an sich, dass die Maschinen uns wieder beherrschen oder irgendwas und dieses Apokalyptische. Weil diese Welt ist ja echt mega dargestellt, muss man sagen, die man ja kurz sieht. In der Erinnerung, ja, wie diese eben als Batterien da und ne, werden alle da, ja.
Naja, wobei, wie gesagt, der Film ja auch die Idee enthält, dass das nicht irgendwann in der Zukunft passiert, auch wenn gesagt wird, es ist im Jahre 2029, sondern theoretisch könnte es hier jetzt in diesem Moment auch schon so der Fall sein, ne? Ja. Weißt du, und ich bin
ja, aber,
ja? Nee, nee, sag du.
Ja, da finde ich aber interessant, weil das ist wieder so, was ich nicht weiß, macht mich auch nicht heiß, so, ne? Und das ist ja auch dieses Ding, dieser blaue und rote Pille und überhaupt. Und du kannst nie wieder zurück, okay, ist eine Sache. Aber wenn es nicht mehr weiß, dann weiß es nicht. Das Problem ist aber bei Keanu Reeves, er hat immer dieses übertriebene Gefühl, dass das eigentlich immer ein Problem für ihn ist. Das ist ja das Interessante bei ihm, dass es schlau ist zu entscheiden, weil er immer weiß, hier stimmt was nicht. Und dann aber sich entscheidet, eben in die reale Welt zu gehen. So, jetzt ist dann dieser Cypher, war es Cypher? Der Typ, der auf jeden Fall alle verrät. Joe Pantoliano spielt,
ne? Ja, ja.
Da ist halt die Frage, was für mich keinen Sinn ergibt. Er fühlt sich in dieser Welt so schlimm, philosophiert dann ja auch, das ist ja auch interessant, mit dem Geschmack, woher wissen sie überhaupt, das ist interessant, was Realität angeht. Was ist der Geschmack? Für dich Fleisch, für mich Fleisch und so, diese ganzen Sachen und so, das Steak, die Matrix simuliert für mich dieses Fleisch, aber darum geht's mir jetzt nicht. Es geht mir darum, dass er sagt, er will wieder in die Matrix zurück und nichts wissen. Er will nichts mehr wissen. Dass er wieder so wie neugeboren in dieser Matrix ist. Mhm. Aber wenn er das nicht weiß, ist es ja kein Mehrwert für ihn. Dann könnte er jetzt genauso gut Selbstmord begehen oder sterben eigentlich. Weil es dasselbe raus ist, weil er nicht mehr er ist, wenn er in dieser Matrix ist quasi. Und das hat, ne, um den zu entfliehen. Genauso ist es ja überhaupt dann mit dem Tod, weil man weiß ja nicht mehr,
okay,
man kann ja gar nicht mehr leiden, weil es
vorbei
ist. Genauso
gut könntest du ja auch anderen Leuten sagen, die sich ständig ablenken, von sich selbst ablenken und von der Welt, die jetzt also irgendwelchen Obsessionen nachgehen, wie die Bekloppten und so weiter, ne, nach Ischgl fahren und dann da Party machen und sonst was alles. Den könntest du ja auch sagen, ja, wieso bringt ihr euch nicht gleich sofort um?
Ne? Moment mal, das ist ja was anderes, Loche. Ja, das ist jetzt natürlich übertrieben.
Ja, gut, das ist mir jetzt so als erstes.
Und natürlich ist es auch einfacher, ich werde hier irgendwo wieder hochgeladen, als wenn man sich umbringt, weil ja immer diese Barriere schon da ist, eigentlich bei relativ gesunden Menschen, dass eben man sich nicht umbringt und so. Ne? Aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen, ne?
Ja.
Da kam mir so der Gedanke, dass es ja sich dann gar nicht freut, in der realen Welt zu in dieser Matrix zu sein, weil er sich ja nicht mehr erinnert. Und so, ne? Das ist ja so dieses Spiel halt, ne? Dieses Witzige.
Also viel cooler finde ich es ja, wenn man weiß, was Sache ist.
Ja, deswegen,
dann,
wieso hat er nicht
und
gesagt?
Und dann immer wieder mit dem Kabel einfach mal kurz in die Matrix einsteigt und dann auch noch fliegen kann und die Superpower hat und das ist ja einfach ideal, ne? Aber von wegen, was ist Realität, ne? Ich sag mal so, in einem Punkt hat er recht. In dem Moment, wo er da in diesem Restaurant sitzt und weiß, das Fleisch existiert überhaupt nicht, aber er genießt es trotzdem, ist es real. Mhm. Das ist das Verrückte, dass einerseits das Ganze hier eine Illusion ist, es existiert ja insofern nicht wirklich, ja, aber es ist trotzdem real. Und wodurch wird es real? Durch uns selbst. Durch uns selbst. Und ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo eine Farbe gelb siehst oder du hörst irgendetwas, dann hat dein Gehirn ja erstens schon mal ausgefiltert unter all den Sinneseindrücken, die da waren, hat es schon wird schon sozusagen gefiltert, dann interpretiert dein Gehirn es noch, dann wird es auch noch zugeordnet und so weiter und so weiter. Das heißt, all das aus der sogenannten Wirklichkeit läuft ja tatsächlich auch durch irgendeine Matrix. Und den Geschmack, den du dann empfindest, der existiert ja gar nicht. Fleisch schmeckt nicht. Nichts schmeckt. Aber du produzierst ja quasi den Geschmack, ja? Und damit wird es eine Realität. Und es ist scheißegal, ob es jetzt eine Illusion ist oder nicht, ne?
Ja.
So insofern sozusagen, ne? Könnte man auch sagen, ja, scheiß was drauf. Ich lebe sowieso, ob ich jetzt in dieser Simulation lebe oder nicht.
Ja, es geht halt nur wirklich um die Frage, die eine, eben, willst du das reale Wissen, willst du da wissen, was wirklich, also in Anführungsstrichen wirklich, wirklich ist und eben dagegen ankämpfen, ne? Oder akzeptierst du das so, ne? Jetzt, ich meine jetzt nur, jetzt, ob im Matrix oder nicht Matrix sein, ne? Wegen real, ne? Von wegen Realität, ne? Weil, wir sagen es mal ganz doof, da sind die Bösen haben uns im Griff und machen quasi was mit uns, also kontrollieren uns ja dann doch schon, ne? Und ob du das willst oder nicht. Diese Frage ist hier nur so, ne? Die Frage, ich meine, da können wir sie gleich stellen. Ich wollte es eigentlich am Ende machen. Würdest du eben die blaue oder die rote Pille nehmen? Und die rote?
Die rote. Die rote, ohne Zögern.
Also würdest du die Realität erleben wollen?
Ja, ich will die Wahrheit.
Die Wahrheit, ne?
Ob das schlau ist, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, ich tue mir damit vielleicht nicht mal etwas Gutes. Das heißt also auch jetzt, so in meinem realen Leben, habe ich mir vielleicht mehr dabei geschadet, irgendeiner weit auf den Grund gehen zu wollen und hätte es vielleicht besser gelassen. Also, ne? Weil letzten Endes kommt man nicht zum Ende. Also irgendwie bleiben immer Fragen offen und so weiter. Man erfasst die Wahrheit nicht als solches und so. Man kann sich echt verrückt machen. Und wenn man jetzt über das Große und Ganze nachdenkt, was weiß ich, wissenschaftlich tätig wird sogar und so weiter, ja, dann ist es ja merkwürdigerweise auch so, dass es einem merkwürdig vorkommt irgendwann mal, ja. Wieso gibt es überhaupt die Naturkonstanten und so weiter, ja, im ganzen Universum und so weiter? Da kommt man dann auf Gesichtspunkte und Perspektiven, ich sag mal, die, da kommt man irgendwann schnell an seine Grenzen auch, ne?
Ja.
Und wie auch in diesem Film hätte man ja irgendwann sagen können, ja, okay, was ist denn, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das jetzt die Realität ist, ich bin in so einem Schiff Nebukadnezar und sause durch die Kanalisation und das ist auch nur eine Illusion, ne?
Ja.
Von daher, diese transzendenten Probleme können wir mit unserem kleinen Erbsengehirn einfach nicht lösen, ne?
Und deswegen sprechen wir weiter über den Film.
Aber eins ist klar.
Ja.
Wenn wir drüber nachdenken und sozusagen unsere intuitive, also unser Kopf sozusagen weiter drüber nachdenkt, so unbewusst und so, ne? Dann ist ja jedem irgendwann mal klar, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt nicht.
Mhm.
Irgendwas stimmt nicht an dieser Welt sozusagen, ja,
okay,
ne?
Okay, das stimmt nicht nur irgendwas, ey.
Ja, Einstein hat das auch irgendwann mal erfasst und ist dann auf die Relativitätstheorie gekommen. Und hat zumindest das, was er erkannt hat, was nicht so ganz stimmt, lösen können, ne? Auflösen können.
Ja, Christopher Nolan ist auch dabei. Der versucht das über Film langsam zu lösen. Bald hat er es, glaube ich. Noch 3 Filme und dann ist er soweit.
Alles klar, aber
dann habe ich es auch verstanden. Er versucht es nämlich zu erklären, aber.
In diesem Film wurde nichts gelöst, ne? Ich meine, die Welt blieb dieselbe, ne? Nur, dass wir jetzt da so einen Superman haben, der durch die Gegend fliegt und das war's. Ich meine, er hat doch letztendlich nichts verändert, ne?
Nee, noch nicht, ne.
Und wie sollte er auch? Ich meine, indem er jetzt irgendwo in der Matrix aktiv ist, kann er ja auch nichts verändern. Wenn, dann müsste das ja in der realen Welt passieren, diese Änderung. Da müsste man ja den Kampf sozusagen durchführen. Ne?
Ja, sie versuchen ja, ach egal, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, das ist dann später. Versucht ja dann über die Software quasi das dann zu lösen, ne? Also, weil er der Einzige ist, der das so kodieren kann und dieses ganze System dann außer Kraft irgendwie setzen kann. Ja, wollen wir noch ein bisschen was weiter über den Film sprechen? Hast du noch ein paar Szenen oder irgendwas, was cool oder uncool? Hatte ich denn irgendwas, wo du sagst, so, das gefiel mir gar nicht in dem Film? Eine Szene oder ein Schauspieler oder eine Idee oder eine Handlung oder?
Ich finde, der Film hat einfach gut angefangen. Wenn die Frau dann irgendwann mal da eine riesige Entfernung durch die Luft zurücklegt, durch ein kleines Fenster hindurch zu fliegen, ja, von dem sie gar nicht wissen kann, was dahinter auf sie wartet. Und dann rollt sie sich auf so einer Treppe ab und dann liegt sie da unten und dann stoppt.
Sie liegt ja nicht. Sie dreht ja so geil,
sie,
ne?
Ja, mit sie dreht. Ja. Ja, und dann sitzt sie da mit ihren Waffen, zielt auf das Fenster und stopp. Keine Bewegung mehr. Nach dieser extremen Dynamik, ja, wumm, 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 wumm. mit äußerster Eleganz durchgeführt und so weiter, ja.
Ja, wie auf sie schon über die Dächer läuft, ne?
Ja, genau.
Das sieht so geil aus, so genau. Gut gefilmt. Das sind ja auch noch Kulissen von Dark City, ein Film von vorher, ne? Die haben sie, egal, erzähl weiter.
Ja, total gut gemacht. Und dann auf einmal Stopp, Stille, Bewegungslosigkeit. Und dann mit ihrer Aussage, beweg dich, wird plötzlich klar, sie ist regelrecht paralysiert, ne? Mhm,
ja.
Und muss sich selbst aufraffen, endlich wieder aufzustehen. Und man denkt, boah, kommt der Typ jetzt hinterher? Oh. Weil der Typ ist ja auch so gut, dass er sowas schaffen konnte.
Das war auch so gut, wie der rübergesprungen ist, ne? Der erste Agent, ne?
Ja, ja, ja.
Und wie der gelandet ist. Das hatte so eine geile Körperlichkeit.
Ja,
und auch diesen Style wieder.
Mhm,
der ist so richtig so bam und das sah richtig cool aus. Das macht auch wieder, denkst du so, wow, das sind so diese Kleinigkeiten, ne? Das war einer der besten Superheldenlandungen, die man so kennt. Wie dieser Typ da mit der Waffe und dann so runtergeschaut, ey, das sah richtig geil aus.
Genau. Und genau davon ist der Film total voll. Also da gibt's, da kann man wählen, was man will, ne? Der Film ist einfach total voll davon. Nicht, dass man jetzt nur eine gute Anfangsszene gehabt hätte und dann wird's quasi flacher oder so, sondern das zieht sich durch den ganzen Film durch, finde ich.
Auf jeden Fall, genau. Das sind so die Sachen auch, die manche vielleicht gar nicht so wahrnehmen oder bewusst das checken, was an dem Film noch so cool ist. Klar, der Bullet-Time-Effekt, ja, ein paar coole Choreografien, aber wieso sind die alle so gut, diese Kleinigkeiten noch da zusätzlich, ne? Wie du gerade erwähnt hast auch, ne?
Ja, und auch, wenn er dann jetzt irgendwo jetzt von Morpheus dirigiert wird, um aus seinem Büro zu flüchten, als die Agents ihm auf den Fersen sind, ohne dass er jetzt wusste, was sind das für welche. Wahrscheinlich hat er gedacht, die sind vom CIA oder so, ne? Er wird dirigiert und dann klappt das auch alles so gut. Und irgendwann ist er da in diesem Büroraum und beobachtet, macht das Fenster auf und so weiter und so weiter. Ja, da geht man davon aus, alles klar, der Typ wird jetzt gerettet, der flüchtet jetzt. Aber nein, es klappt eben nicht, ne? Solche Wendungen, ne, die man nicht erwartet und so weiter, finde ich auch irgendwie gut gemacht, ne? Dass das so läuft halt, ne? Dass man selber auch gegen die Wand läuft mit seinen Erwartungen und so weiter, ne?
Ja, genau, das sind auch die Kleinigkeiten, wo du dann denkst, so, oh, jetzt kommt er weg und er wird gelernt und wieso? Und dann kriegt er es nicht hin, diese Erwartung dann zu brechen, dass er echt erwischt wird und so, stimmt, ey, das ist schon gut gemacht. Auch so Kleinigkeiten, die so typisch laufen, ne? Und dann ist er auch in dieser Szene da, wenn er verhört wird, die ist ja auch gut. Und dann hier der Mund zu, okay, dann passieren so diese übernatürlichen Sachen, sage ich mal. Und kriegt dann diesen komischen, ekligen Wurm, da erinnere ich mich auch noch. Der auch schon für CGI-Zeiten damals echt ganz gut gemacht war und krabbelt dann da diesen Bauchnabel, ne? Uah, das
ja,
war
ja.
Wirklich.
Einmal, wie er in den Bauchnabel reinging und die Szene, wie sie ihn rausholt, war auch nicht schlecht, ne?
Die Szene war auch schön fotografiert, die fand ich, da kam nochmal so richtig so ein bisschen Blade Runner.
Wo noch so ein bisschen Fleischfetzen dran waren, so an dem Teil. Geil, ey.
Ja, dann ist ein Oldschool-Auto, draußen regnet es unter der Brücke so, ne? Die wirkte die Welt auch, das wirkte alles cool, ja, das hat mir gefallen.
Ja, und auf der Heckscheibe, es regnet ja und so weiter und es ist alles so grünlich abgestimmt, die Farbe. Und wenn die Regentropfen da so runterperlen an der Heckscheibe, dann sieht das aus wie in der ersten Szene mit der Matrix da, mit den Buchstaben und so weiter, ne?
Genau, ja. Die ganze Zeit wie so der Code, ne?
Mm-mm.
Ja, die sind ja sowieso so perfekt, die Regentropfen, wie die sehen, also das ist nicht normal, sondern die perlen da wirklich so interessant ab, wie du sagst halt.
Ja, ja.
Das hat man auch so echt drauf geachtet.
Und jetzt, wo ich den Film nochmal gesehen habe, erstmal, ich fand das irgendwie richtig stylisch, was er für ein altes Telefon in seiner Bude hatte. Ja, dieses alte Telefon.
Ja, so ein bisschen.
Damals dachte ich schon und jetzt auch wieder, kehr noch mal. So ein Teil werde ich mir doch noch mal besorgen. Irgendwie. Und dann war es ja so, dass die also durch ein Telefon alle wieder rausgeholt werden konnten aus der Matrix. Ne?
Ja.
Da habe ich mich jetzt, als ich den jetzt wieder gesehen habe, es gibt ja heute keine Telefonzellen mehr. Also, der ist gut wie keine mehr, ne?
Ja.
Und auch so, wäre es jetzt schwierig, ne, heutzutage. Also,
ja, es waren ja auch so Haustelefone, also die waren auch mal irgendwo zu Hause und so, ne, aber du hast recht, es sind weniger und ein bisschen schlechter gedreht worden.
Eigentlich. Ja, und witzig ist doch, ich meine, man konstruiert jetzt so eine Filmidee, man hat jetzt quasi zwei Realitätsebenen, wenn man so will, und zwischen diesen Realitätsebenen können Menschen sozusagen jetzt also auch hin und her wandern. Und wie kommen sie jetzt von der einen in die andere Realität? Und dass man dazu so diese Telefongeschichte genommen hat, ne? Da wäre ich nicht drauf gekommen, wie man, ne, verstehst du? Also.
Ja, hättest du so ein Portal oder so ausgedacht, weißt du, so irgendwas.
Ja,
sowas,
ja.
Ne?
So. Aber dadurch, dass man Telefone nimmt, dadurch entstehen ja auch wieder ganz, ganz viele neue Möglichkeiten und Ideen, ne? Die Verbindung kann abgebrochen werden oder das Telefon ist einfach kaputt und wird zerstört oder man muss schnell zu einer Telefonzelle rennen, wo gleichzeitig ein LKW drauf zurast.
Ja,
und lauter
auch,
solche
genau,
Sachen,
das,
ne?
Ja, so Spannungsszenen. Und es sind ja auch immer nur bestimmte Telefone gewesen. Mhm. Das war ja nicht jedes, ne? Das
wird
ja auch nicht sofort ganz klar, dass sie immer sagen, suchen Ausgang und dann ist es immer gerade irgendeine bestimmte Leitung, ne? So,
ja. Und das ist als Idee, fand ich gut. Weißt du, wir werden mit dieser Idee konfrontiert, kapieren die auch sofort und rechnen dann damit und so. Aber wenn man richtig drüber nachdenkt, ist das als Idee eine gute Idee gewesen, ne? Ja. Kommst du nicht so leicht drauf auf so eine Idee?
Ja, irgendwie nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade damals das Logischste irgendwie gewesen, weil das ja auch die Internetverbindung war. Also irgendwie ist es eigentlich schon naheliegend. Weißt du, also über die Telefonleitung haben wir ja quasi unser Internet damals sowieso gehabt, ne? Also direkt übers Telefon quasi mit diesem Modem hier düt und so, ne? Und die war dann belegt, die einzige. Also eigentlich ist es naheliegend, wenn man so drüber nachdenkt. Aber gerade deswegen hätten es vielleicht viele dann eben so mit Portalen, irgendwelchen komischen Konstruktionen oder sowas gemacht, ne? Das,
ja, aber das, apropos Internet, ich meine, damals war das ja noch nicht so krass wie heute. Muss man sagen, dass wir hier im Prinzip auch dabei sind, uns eine Illusion zu schaffen, ne? Eine Illusionswelt.
Ja, auf jeden Fall.
Also ne? Von
unsere,
daher.
Genau.
Alleine die ganzen Spiele, die es gibt und so weiter, die schon total Reality-mäßig aussehen und so, ne?
Ja.
Also, wenn du da lange genug vorhängst, ich weiß nicht, was das mit unserem Gehirn macht, ne? Oder mit unserer Psyche. Weil wir nehmen das ja dann auch als Realität wahr. Können wir das wirklich verarbeiten und bla bla bla. Das wäre jetzt ein bisschen zu weitläufig, da jetzt drauf einzugehen. Ne? Aber ja, was du erzählt hast mit der künstlichen Intelligenz, also es gibt jemanden, der behauptet, dass, dass in 4 Jahren künstliche Intelligenzen in der Lage sind, die meisten menschlichen Operationen eigenständig vorzunehmen.
Ja, davon gehe ich aus, ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, dass das immer noch nicht so ist. Also, das ist ja auch so witzig in dem Film, wo die dann sagen so, KI und dann nochmal künstliche Intelligenz meinst du und so, ne? Das ist nochmal so, weil heutzutage ist das ja jedem klar, damals vielleicht noch nicht so, ne? Ende der 90er. Aber das ist ja auch so was Lustiges.
Du sag das mal nicht, ne? Ich habe jetzt neulich in so eine Folge Sommerhaus kurz reingeschaut, ne?
Ja. Das ist auch eine eigene Realität.
Da sollten die Quizfragen beantworten. Und dann haben sie die Fragen erstmal vorgelesen. Und dann hör ich, wie eine Frau liest, wer hat die Relativitäts, was? Wer hat die Rela, die Re, wer hat die Reli, die Realitätstheorie erfunden? Kenne ich nicht, Braun interessiert mich nicht und hat den Zettel weggeschmissen. Jetzt frage ich dich, in welcher Realität leben die?
Ja. Oh,
also insofern haben wir sowieso schon viele Realitäten und die Simulation baut sich jeder selbst scheinbar. Ne? Also.
Da hast du echt was genannt, alter Schwede. Das ist natürlich gut, das sind die Extrembeispiele, die auch noch im Fernsehen sind.
Ja, und dann weiß ich natürlich nicht, wie ich das einschätzen soll. Ne? Gibt es wirklich Leute, die so dämlich sind? Weil wenn du jetzt sagst, KI kennt doch jeder und so weiter, ne? Ich habe da so meine Zweifel.
Ja, ich bin auch wieder. Ja, sonst.
Aber wahrscheinlich was? Die Frau, die in dieser Szene vorkam, ist vielleicht Diplomphysikerin. Ja, und hat schon 5 Jahre in der Forschung gearbeitet und ist jetzt da und alles ist nur ein Fake, ne? Also verstehst du, wie ich meine? Also vielleicht tun die nur so doof und die sind's nicht, ne?
Also auf jeden Fall sehr. Die tun schon viel sehr doof. Also manche sind aber, die sind trotzdem nicht intelligent, ne? Aber die machen hauen nochmal eine Schippe drauf. Egal, auf jeden Fall. Was sonst sehen, ich meine, jetzt, wo wir über diese Realität im Matrix, die ist ja auch super dargestellt, ich meine, alleine wie Keanu Reeves dann da aus einer Batterie kommt und diese ganzen Dinger im Rücken, im Kopf, am Körper hat, ist so eklig. Also das wird so richtig die Realität erstmal so gezeigt, das ist das Widerlichste, wo du nicht sein möchtest und überhaupt, und es ist ganz schlimm, dann dieses Essen, was diese Matsche, diese Essen, es ist kalt und nichts Gemütliches, keine coolen Klamotten, alle sehen kacke aus. Also das haben sie echt gut hingekriegt, muss man sagen. Dass du da der letzte Ort ist, wo du sein möchtest, obwohl es die Realität ist. Ne?
Ja, ja. Ich meine, wenn sie das zeigen, wie die Leute da, oder besser gesagt, diese menschlichen Körper in ihren Schalen sind. Und zuerst zeigt man nur eine, dann zeigt man viele. Weißt, wenn er jetzt wach wird und dann so guckt. Ja. Und dann zoomt man da raus und man sieht, und das ist nochmal so und so. Scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Es gibt so mathematische Funktionen, Mandelbrot zum Beispiel. Wenn man die extrapoliert, dann kommen so endlos Bilder dabei raus. Scheiße nochmal. Und ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Oh, bin ich jetzt. Hätte ich gar nicht erwähnen sollen, wenn ich da nicht auf das Wort komme. Aber so war das dann aufgebaut, wenn man dann da so rauszoomt.
Ja.
Sozusagen. Das haben sie auch total gut gemacht. Dadurch entsteht wirklich der Eindruck, es sind endlos viele sozusagen. Ja. Ne? Also man hat diesen dadurch den Eindruck, dass man nicht ausmachen kann, wie viele es sind. Ja. Weißt du, wenn man jetzt einfach nur so auf so eine Menge von diesen Schalen gezeigt hätte mit der Kamera, dann hätte man versucht abzuschätzen, wie viele sind das?
Mandelbrotmenge heißt das? Entschuldigung.
Ja, ich
hier steht Mandelbrotmenge, benannt nach Benoit Mandelbrot, ist die Menge der komplexen Zahlen, für welche die ich verstehe was anderes. Ne?
Nein, das ist schon richtig, aber es geht um die Darstellung dieser Menge.
Okay.
Und da komme ich jetzt nicht drauf, wie das heißt. Fraktale, mein Gott. Also die haben das als Fraktal dargestellt, dieses Bild.
Okay.
Ja, indem sie rauszoomen.
Fraktal.
Und dadurch können wir nicht ausmachen, wie viele es sind. Und es entsteht der Eindruck, als wenn es unendlich viele sind.
Okay, cool.
Ne? Das nur ganz nebenbei noch schön, erwähnt.
Gut, was Neues gelernt.
Was anderes, was mir noch einfällt, ist, ich kam aus dem Kino raus und ich lasse mich dann ja oft voll auf diese Filme ein. Ne? Also so, ich schalte ja meinen Kopf ab einfach. Ne? Ich weiß nichts und lasse es auf mich einströmen. Und
das ist das Beste,
ja. Ja, und dann kam ich da raus und dann war ich vielleicht noch so ein bisschen verwirrt, ne? Sah die Autos da und dachte so, ich bin jetzt in der Matrix oder so, ne?
Ja.
Und dann bin ich in eine Spielhalle gegangen. Und jetzt in dieser Spielhalle an der Theke saßen so ein paar skurrile Typen. Ein 75-jähriger Pole, dann einer, der im Bürgerkrieg in Serbien gekämpft hatte, dann ein ehemaliger Fremdenlegionär und so weiter und so weiter. So ein paar so komische Typen. Und ein Flüchtling aus dem Tibet, ne? So. Und die saßen da und eine Frau war da am Bedienen und einer hatte dann sich einen Kaffee bestellt, umgerührt, den Zucker und so. Und dann hat er frecherweise den Löffel so kaputt gebogen, so ein bisschen so, ne?
Ja.
Die waren ja alle so, ne? Und dann richtete die Frau sich auf. Was soll das denn? Ne? Wieso machst du den Löffel kaputt und so weiter und so fort, ne? Und dann der, was weiß ich, wie der hieß, Ali oder so, wieso kaputt? Er funktioniert doch noch und bla bla bla. Und die Alte richtet sich immer mehr auf und dann habe ich irgendwann gesagt, der Löffel existiert doch gar nicht. So, das ist ja jetzt nicht witzig. Das ist ja nur jetzt blöd, ne? Nicht erwähnenswert.
Also
aber weißt du, was der Witz war? Der Witz war, dass alle am Lachen waren, selbst die Frau hinter der Theke.
Weil die Matrix gesehen haben, oder was?
Weil die alle den Film Matrix kannten. Also eine total kunterbunt zusammengewürfelte Haufen, irgend so eine Studentin, die Sozialarbeit studierte, die da am Arbeiten war, irgendein Fremdlegionär, irgendwie dies und jenes und so weiter, selbst der Tibetaner. Und die kannten alle den Film Matrix, Alter.
So wie
da habe ich aber blöd geguckt, da habe ich gedacht, ey, ne? Und was ich jetzt auch nicht weiß, wäre jetzt die Frage an dich, wie viel hat der eingespielt? Wie viele Leute haben den Film gesehen? Wahrscheinlich verdammt viele, oder?
Entschuldigung. Das waren, ich glaube, der hat 60 Millionen gekostet und dann irgendwie 500 Millionen eingenommen.
500 Millionen eingenommen.
Ja, das ist das Problem, das kannst du mal schlecht vergleichen, ne? Also er hat es funktioniert, wie viel Zuschauerzahlen müsste ich jetzt nachgucken, weil das muss ja auch inflationstechnisch berechnen und so, ne? Wenn du es vergleichen willst mit heute.
Ja, du weißt ja, mit dem diese Frau da, wie sagte man noch dazu, diese Prophetin, aber das
Orakel,
hat ein anderes,
das Orakel.
Orakel, genau, das Orakel. Weißt du, als er da ankam, ne, zu diesem Orakel, ne, und dann schon im Vorraum da von diesem glatzköpfigen Jungen da irgendwie so quasi schon so ein bisschen ja konfrontiert wurde und so, da dachte ich noch so, naja, boah, lass das jetzt bitte nicht so eine selbstgefällige, allwissende, mit so einem überlegenen Lächeln daherkommende Tutsi sein. Und, ne, weil diese Typen regen mich halt auf, ne? Aber nein, das war es überhaupt nicht. Schon irgendwo so in diese Richtung, ist klar, es war immerhin das Orakel, aber trotzdem total akzeptabel, cool sozusagen, ne?
Mhm.
Irgendwo. Also wenn ich dir jetzt real begegnet wäre, hätte ich zwar mir irgendwo meinen Teil dabei gedacht, ne? Aber ich hätte die akzeptiert, so als Mensch in dem Sinne, so, ne? Ich hätte nicht gedacht, hier, du tickst doch nicht ganz frisch, ne?
Ja, ist auf eine coole, erfrischende Art und Weise, ne? Die Person, so ein Orakel darzustellen und auch wie sie da mit ihm redet und so und alles, ne? Und das ist dann doch nicht einfach ist jemand, der einem was sagt, sondern der wieder selber zum Nachdenken oder was man hören will und so, ne? Was den Weg bringt.
Ach so, und wo wir bei Szenen sind. Als die Nebukadnezar angegriffen wird von sogenannten Wächtern, und jetzt das EPM nicht sofort einschaltet, weil Neo noch da an dieser Schnur hängt.
Ja.
Die kommen an, sie finden das Schiff, steuern darauf zu, landen und wumms, setzt sofort der Laserstrahl ein. Ich meine, das ist jetzt vielleicht was total Banales, aber es hat mir einen total starken Eindruck gegeben, dass sie überhaupt keine Verzögerung hatten. Ich meine, ist klar, es sind Maschinen, die landen nicht und denken erst noch drüber nach, wie sie es jetzt machen sollen, ist klar, aber trotzdem dieses Unmittelbare, dieses überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, einfach machen, 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 zack, 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 ne? Das kam in der Szene irgendwie so voll rüber irgendwo, finde ich, ne?
Ja,
da gab's keine Verzögerung, da gab's kein Erbarmen, da gab's keine Chance. Das wurde einfach durchgezogen, so nach dem
Motto.
Ja,
deswegen kam ja auch mega gruselig rüber. Also so
ja,
wie sie handeln
genau.
Und so, ne? So extrem und schnell und effektiv und wie sie halt aussahen, diesen kleinen Mini-Ärmchen noch, wie so ein Insekt und so, richtig eklig alles. Also da habe ich auch immer Schiss gehabt. Auch so, das war richtig gut gemacht.
Und
hier wegen der
mir,
Zahl.
Mir fehlt vielleicht sowieso auch so ein bisschen diese Form der Entschlossenheit, weil ich immer noch darüber nachdenke, ob ich es jetzt wirklich machen soll oder ob das jetzt doch falsch sein könnte oder irgendwie sowas. Ja, ich hab da schon so ein bisschen Verzögerung. Ich finde das immer so bewundernswert, wenn jemand sich da so hundertprozentig sicher ist und dann peng, 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 peng die Klamotten einfach so rausschießt, ne? Aber gut, erzähl du.
Also 63 Millionen hat er damals gekostet ungefähr, Dollar, ne? Und 460 eingenommen, 460 Millionen. Inflationsbereinigt wären das ungefähr 700 Millionen heutzutage. Und Zuschauer waren es, und das für einen Genrefilm mehr oder weniger, ne? Das ist schon so ein Science-Fiction irgendwas, ne? Also da ging jetzt nicht dann, wer weiß, wer rein auch. So eine Komödie, sag ich mal, würden mehr ziehen, meist eine typische. Hm. Eigentlich.
Okay, aber guck mal, das zeigt
nur,
doch eins.
Nur die Kinos damals, ne?
Hm. Das zeigt doch eins. Wenn so Themen aufgeworfen werden, ja, die uns so auch in der Philosophie schon immer beschäftigt haben. Was können wir wissen? Was ist der Mensch? Was ist Realität? Und, ja. Dass das ein extremes Interesse hervorruft. Selbst wenn dann die Darstellung sehr kompliziert wird, wie bei Nolan zum Beispiel, ja, weckt das ein großes Interesse, diese Themen. Also von daher werden diese Themen ja vielleicht auch immer wieder aufs Neue aufgeworfen. Ist die Frage, ob jetzt dieses Thema wie bei Matrix, also das der anderen Realität und so weiter, tatsächlich nochmal so gemacht wird, produziert wird? Oder meinst du so, das Thema ist jetzt damit sozusagen durch? So ein Film, also mit diesem Thema gibt's keinen Film mehr.
Ja, das Problem ist, da gab es ja immer wieder welche, aber irgendwie ist das Ding ja, das muss irgendwie was Neues bringen, wie damals der auch. Oder eine andere Facette. Aber es kommt ja jetzt bald Matrix 4 raus, ne? Also
Tatsächlich?
2022, ja.
Oh
Wurden
mein
Dreharbeiten
Gott.
hier in Deutschland, auch in Berlin. Die wurden unterbrochen wegen Corona. Dann ging es aber weiter, ne? Und Keanu Reeves und Trinity sind auch dabei, Carrie-Anne Moss. Nur Lawrence Fishburne nicht, wahrscheinlich. Und Hugo Weaving auch nicht, weil der gerade was anderes gedreht hat und die haben keinen Termin gefunden. Wegen solcher Sachen dann leider. Schade, ne? Aber ja. Und in welchem Zusammenhang, was da los ist und genau. Und Jada Pinkett Smith aus dem zweiten und dritten Teil ist auch dabei. Wird spannend. Aber was du nochmal sagtest gerade wegen Christopher Nolan, ne? Weil der bei Interstellar, den wir letztens besprochen hatten, das ja auch mit Liebe am Ende war, ne? Das
Ja,
ist
das war
wichtig.
hier auch.
Und ist hier auch
Mit dem
wieder.
Kurs. Ja,
Das ist das
genau.
Wichtigste ist und das, was die Menschen ja irgendwie ausmacht, dieses Undefinierbare und so weiter, dass das ja auch wieder die Menschheit rettet und das Besondere ist halt. Aber, wie ich hier finde, im ganzen Film, was ja auch immer so atypisch ist bei den meisten auch Blockbustern, dass hier diese Liebe nicht so im Vordergrund war und so locker nebenbei und nicht so kitschig, klischeehaft. Sie immer die ganze Zeit wusste, was das Orakel zu ihr gesagt hat, ne? Sie wird sich verlieben in den und das am Ende so sagt. Und dann ist er da, macht alle fertig, wacht auf, küssen sich. Dann kommt einmal, dann ist Ende. Dann kommen wieder diese Zeichen. Keanu Reeves spricht aus dem Off. Er wird die Welt retten quasi oder alle aufklären und fliegt dann aus dieser Telefonzelle wie Superman. Ende. Richtig geil, konsequent, eins am anderen, zack, ne? Kein Theater, keine Laverei und so richtig cool, so dieses Ende. Das fand ich auch gut.
Ja, 100%, ich gebe dir recht. Und jetzt die schauspielerische Leistung von der Moss, jetzt in dieser Szene speziell. Einerseits, wie sie plötzlich sowas wie Fürsorglichkeit zeigt, ne, fast schon wie eine Mutti. Und wo klar ist, meine Güte, sie liebt ihn doch tatsächlich und so weiter. Ja, wie das teilweise subtil auch dargestellt wird, ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem eindeutig. Also es kommt schon doch
Mit diesem
intensiv rüber.
Selbstbewusstsein auch, ne, dass sie sich sicher ist und
Genau.
alles und jetzt ganz genau weiß, es wird
Genau.
alles gut werden und so, obwohl er schon quasi tot ist. Das ist richtig gut, ey. Also das gefiel mir.
Und es gibt hier schon eine Anspielung von dem Orakel nach dem Motto, wenn du verliebt bist, dann weißt du es, auch wenn du es vorher noch nie warst, ne? Und dieses Wissen, ne? Dieses von wegen nicht denken, sondern wissen,
Ja,
ne?
sehr gut, genau.
Wie sich das dann eben auch darauf bezieht, dass der Typ eben nicht sterben kann. Also es geht jetzt gar nicht, so nach
Ja.
dem Motto, ne? Ja, da hast du recht, dass dieses Thema Liebe dann, diese Verbundenheit dann auch nochmal so dargestellt wurde. Sehr interessant. Sehr interessant. Weil letzten Endes muss es ja auch in diesem Film ein bisschen darum gehen, wie wir uns von den Maschinen unterscheiden, ne?
Genau, das ist das, was wieder den Menschen ausmacht. Ne? Oder eben unerklärbar ist ein Mensch, ne? So dieses Undefinierbare, was du wieder auch nicht in einem Programm oder so erstellen könntest oder
Ja,
einer KI
weißt du,
oder
es gibt
so.
so Leute, ja, es gibt so Leute, die sagen, ja, so eine KI, die kann ja nicht riechen, die kann ja nicht schmecken, sozusagen, ja, die hat ja keine Sinneswahrnehmung. Und das war in diesem Film eben nicht. Natürlich konnten die riechen und schmecken und so weiter, diese Unterprogramme und
Ja,
so,
das wird ja
ja.
so geil mit Hugo Weaving gemacht. Das fand ich auch so eine gute Szene.
Sehr gut gemacht, wie er eben
Boah.
da durch den Schweiß geht mit dem
Genau,
Finger
ist
und
richtig
so.
eklig mit dem Blut von der Nase und dann sagt so, wie eklig ihr Menschen seid und so. Das
Ja.
finde ich richtig gut.
Und das war eine Intimität, die
Ja.
der Typ da aufgebaut hat. Das war schon fast eine
Genau,
Vergewaltigungsszene,
das war
ne?
nämlich sowas, dass er sich dann auch so ein bisschen aufgeilt an dem Schlimmen und dann kommen ja diese anderen zwei Agenten rein und sagen, was geht hier vor, sagen die. Die fand ich immer
Ja.
irritierend, weil das schon so ein bisschen komisch war. Mal
Es war
abgesehen.
unerhört,
Und es ging nicht
ja.
nur darum, dass er einfach gerade nicht zugehört hat, dass unten die Burg stürmen, sondern es ging
Ja.
auch darum, dass er diese Intimität mit ihm hat und dass er irgendeine Obsession hat und schon fast eben diese Menschlichkeit auch hat, dieses Programm so ein bisschen, diese nur in einer
Ja.
anderen Richtung halt das Gegenteil und so darstellt. Also das ist so da wieder eine gute Ebene und so. Ich weiß nicht, ob das jeder so auch sieht oder versteht. Also gutes, ja, das finde ich
Ja,
auch.
doch. Und da war die schauspielerische Leistung von diesem Agent auch wieder hervorragend,
Ja.
oder?
Ja, der hat sich ja auch, er hat gesagt, er wollte nicht wie ein Roboter klingen, ne? Er wollte aber auch nicht menschlich sein. Er wollte so ein Zwischending und da hat er sich irgendwie so einen Reporter aus den 50er Jahren, aus den 50er Jahren, so einen Nachrichtensprecher rausgesucht, der anscheinend irgendwie so eine monotone Art hatte und so eine komische. Und den hat er so nachgestellt irgendwie. Mr.
Ja.
Anderson.
Ich meine, wenn jetzt Leute bewusst langsam reden und überdeutlich und so, das kennen wir auch von den ganzen Tarantino-Dialogen, ne? Wobei ich einen Dialog, hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, ganz, ganz schlimm fand, nämlich bei Kill Bill, als die Tussi irgendwann mal bei David Carradine landet und er sich da sein Sandwich schneidet.
Am Ende, meinst du, ja.
Am Ende und er dann da am Sülzen ist. Alter Schwede, ey. Da ging der mir so auf den Sack. Also, vielleicht war das ja auch Absicht, ja?
Ja, schon.
Dieses selbstherrliche Gesülze, ne? Ja. Aber typisch für Tarantino-Filme, diese Dialoge. Und
hat übrigens auch Yu Wen Ping gemacht, die Choreografien für Kill Bill 1 und 2.
Ach, echt? Oh. Ja, ja, kannst du mal sehen, der Typ ist gut. Gut, vielleicht auch mal ein Film, den man irgendwann mal bespricht, aber an Tarantino-Filme gehe ich irgendwie nicht so gerne ran.
Müsste nicht als unantastbar lassen, oder wie?
Ja, ich will das jetzt nicht total verherrlichen und heilig sprechen oder so. Können wir ja wann anders machen, in anderen. Wir können das ja irgendwann mal machen. Können ja
allgemein auch mal einfach einen Allgemein-Podcast machen über Tarantino.
Oh, Alter, das wird ja total umfassend.
Nicht über jeden einzelnen Film, aber so ein bisschen, egal.
Wobei mit dem letzten Film, den er gemacht hat, haben wir dann vielleicht sogar sowas wie ein Streitthema. Weil ich kann mir vorstellen, du als Cinema, wie nennt man das?
Cineast.
Kannst dem letzten Film auch sehr viel abgewinnen.
The Hateful Eight,
meinst du, ne? Ja. Andererseits hilft mir das ja vielleicht, dass ich auch vielleicht so ein Häppchen davon abkriege und den Film dann doch noch mal zu Ende gucke. Weil ich habe mal halt irgendwann ausgemacht. Ne?
Ja, den mögen ja viele nicht, ne? Also viele mögen den nicht und ich finde den einer mit der Besten, komischerweise. Aber das liegt so, ich sag jetzt nicht, oh, das ist der Beste, weil die Figuren so und so gut geschrieben sind, das Drehbuch passend getimed ist und so weiter, ne? Es geht einfach darum, mein Feeling, und als ich das erste Mal im Kino gesehen habe und beim zweiten Mal auch, darum geht's mir. Also, wie ich ihn so als Seele des Films, wie ich die erkenne und spüre, also, da fand ich den super.
Ja, weißt du, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt heute wirklich ein bisschen sprachlich schlapp drauf, nicht besonders eloquent. Wenn man jetzt eine Beurteilung schreibt zu einem Film zum Beispiel, ja, und sich dann näher damit auseinandersetzen muss, dann kommt man ja auch teilweise erst auf irgendwelche Gesichtspunkte, die man vorher gar nicht so gesehen hat oder die man nicht sehen würde. Und jetzt bei unserem Podcast gehen wir ja nicht so tief jetzt so auf alle möglichen Sachen ein, aber man redet drüber. Und ich sag mal, wenn Leute über Filme reden miteinander, ja, dann kommen sie vielleicht auch dadurch einfach viel mehr auf irgendwelche Sachen, die sie vielleicht auch übersehen haben. Also vielleicht kann man nur dazu raten, mit anderen auch drüber zu reden, wenn man so einen Film gesehen hat.
Beziehungsweise sich Podcasts anzuhören und darauf auch dann kommt, ne?
Genau, genau. Und wenn man dann auch, ja, und wenn man dann auch noch was dazu sagen will, weil wir natürlich nicht alles abdecken, dann kann man auch noch unten Kommentare reinschreiben.
Genau, bei YouTube kann man es auf jeden Fall. Da müssen wir es auch
mal. Ja, siehst du. Weiß Bescheid.
Ne? Ja, jetzt haben wir ganz schön viel gelabert und kaum über den Film gefühlt, aber eigentlich doch.
Ey, wäre doch mal eine geile Idee, wenn man das bei YouTube so machen würde wie bei WhatsApp, dass man eine Sprachnachricht reinsprechen kann.
Oh mein Gott, ja.
Ey, Alter, da würdest du die Leute hören. Ey, dann wird's noch krasser abgehen. Ja, gerade die Hater, ja, kämen dann wahrscheinlich richtig gut rüber, oder?
Ja, ja, das stimmt. Gute Idee.
Aber dadurch könnte man noch ein bisschen Ironie besser verstehen auch, ne?
Ja,
wenn das einer, ist ein Fall, ne? Ja. Also von daher.
Ja, das ist auch so ein Problem. Du hast recht. Bei vielen Kommentaren versteht man da nicht, wenn es einer ironisch meint. Also, obwohl es dann trotzdem immer noch schwer ist, wenn man einen nicht kennt. Dann wäre es noch einfacher, ne? Wenn man.
Du, ich bin in so vielen Kanälen bei Twitch und sonst wo gesperrt, oder irgendwelche Chat-Anbieter wie Spin.de und so weiter, da komme ich überhaupt nicht mehr rein, ne? Also auch wenn ich jetzt mir wenn ich mir ein neues E-Mail-Konto machen würde und so weiter, ja, die haben schon längst meine IP, also ich müsste ganz neuen Internetanschluss machen, um mich da wieder anmelden zu können. Also daran sieht man, also ich werde einfach falsch verstanden. Ich werde falsch verstanden. Okay. Falsch verstanden.
Ja, gut, ne? Das reden sich da wahrscheinlich alle ein. Ja, wollen wir noch was sagen abschließend zu Matrix? Ich meine, wir haben jetzt echt lang gequatscht. Wir müssen das jetzt langsam zum Ende bringen.
Gut, also beim nochmaligen Schauen ist es nicht so gewesen, dass mir nochmal wieder irgendwelche Sachen ganz neu aufgefallen sind, über die ich neu nachgedacht habe.
Ja, das stimmt.
Das ist interessant. Das heißt auch, dass die Szenen sich im Einzelnen sehr stark bei mir eingeprägt haben. Also wenn ich dann irgendwas zum zweiten, dritten, was weiß ich, wie viel Mal gesehen habe, das kommt dann nicht überraschend oder wirkt wieder neu auf mich, weil sich das irgendwie total eingeprägt hat in meine Birne.
Ja.
Und diese Eindrücklichkeit von dem Film, die finde ich schon besonders. Das hat man nicht bei jedem Film.
Ja.
Ne? Und das, obwohl es vielseitig ist vom Sound her. Gut, der lässt vielleicht manchmal zu wünschen übrig. Aber die Bilder, wie das Ganze visuell dargestellt wird und so weiter, das ist schon total herausragend, finde ich. Ne? Also sowohl das Tempo, dieser Wechsel, manchmal geht man halt auch in die Zeitlupe und so weiter. Dann diese besondere Kameratechnik, die du erwähnt hast. Ja, dass also für die Rundumsicht mehrere Kameras aufgebaut wurden und so weiter.
Ja, das Pacing ist Hammer, wie du sagst. Es ist keine, ja. Der geht über 2 Stunden, es ist keine Sekunde zu viel. Und immer genau. Information und eigentlich ist es schon ganz schön viel, aber trotzdem ist es dann, wie du sagst, auch verständlich.
Und das muss man bei dem Film besonders hervorheben. Und dann, der Film fängt toll an, ja, mehr sage ich da jetzt nicht mehr zu, haben wir ja schon zu Genüge getan. Und er hört knackig auf. Zack, ne? Ja. Toll, einfach toll.
Ja.
Also wie aber ja ein Musikstück von Johann Sebastian Bach, der hatte das auch so gut drauf. Zum Ende zu kommen, so.
Ist das
ne?
so?
Ja, ja.
Im Gegensatz zu uns, ne?
Ja, wir sind wie ein Wasserfall, ne? Und jeder muss selber wissen, wie lange er sich da drunter stellt, ne?
Oh mein Gott. ja, das ist das. Aber nochmal zu Sound.
Ich habe gesagt, ich bin heute nicht so fit drauf und du hast gesagt, es ist egal. Und ich hoffe, du sagst das immer noch, wenn du das fertig ins Netz reinstellst,
ja,
was wir
Fall.
Jetzt hier gelabert haben.
Also das okay. Sounddesign an sich ist aber sehr gut. Nur vielleicht die Musik nicht unbedingt hundertprozentig jetzt. Ne, wirkt noch so ein bisschen. Also passt
ist
immer noch,
ja auch ein bisschen Geschmackssache. Guck mal, zum Beispiel, du kennst doch hier, wie heißt dieser Vampir nochmal, dieser schwarze?
Ach so, Blade.
Blade, ja, wie diese Musik da in diesem Fleischer-Dingens da, wo dieses Blut durch die Anlage oben so runter tropft.
Ja.
Weißt, was ich meine
ja,
jetzt, ja?
Ja?
Da ist ja auch so Techno-like, so, ne? Dieses Soft-Techno da, so. Und hier jetzt in der Szene, die du erwähnt hast, wo die da zu zweit mit Waffen da so reinstürmen, da läuft hier dann irgendwann mal, ja, so erst so diese Soundeffekte wie bei Terminator. Und dann wechselt das zu, ich glaube, Chemical Brothers oder sowas.
Ich weiß gar nicht, welches das ist.
Ne?
Ich kenne mich ja nicht so aus. Ich weiß nur, da haben
sie
überhaupt Zombie die Musik gemacht, Marilyn Manson.
Und die waren damals eben so ein bisschen aufkommend. Also das war damals eben einfach so.
Ja,
ne?
Das war da ganz hip und cool und ein bisschen anders.
Ja.
Und Blade war ja ein Jahr zuvor, ne? Und da war auch schon Leder-Action-Szenen, diese Musik und so, ne? Das hat schon alles, muss man schon...
Ja, ja. Es gibt so andere Filme, was weiß ich, Gladiator, da wird Musik für komponiert, die man dann vielleicht auch in 20, 30 Jahren noch zeitgemäß findet oder die keine Epoche zuzuordnen sind. Und hier war es eben relativ speziell. So, aber so schlimm fand ich das auch wieder nicht.
Nein, das ist nicht so, ne? Man belächelt es halt so ein bisschen so leicht, ne? Aber es ist immer noch okay und so, ne? Und zieht seine Wirkung. Gut, Ralf, was meinst du? Wollen wir dann beenden?
Ja, mir fällt da nichts mehr zu ein.
Klar, wahrscheinlich, wenn man nochmal genauer drüber nachdenken würde und so, fällt einem noch, ich meine, die Action-Szene mit dem Hubschrauber, diese ganzen Sachen und so, diese Zeitlupe an sich, wie sie alles schön und eben, wie gesagt, kaum zerschneiden, die Choreografien haben wir ja schon besprochen eigentlich, aber die sind auch, ich finde auch die Sprüche geil und dann, wenn er mit dem Hubschrauber, dann hält er, wickelt er so dieses Band, als er abstürzt und rutscht dann da lang und dann guckt dir der eine, der, Tanks oder wie der heißt, Tank, am Computer und sagt so, er ist der Auserwählte. Und Lawrence Fishburne guckt dann so, er ist der Auserwählte und so, ne? Und solche Sachen, also, die kommen alle, könnten kitschig sein, die kommen alle so cool.
Ja,
und so,
ne? Also, ist ein bisschen so episch, ne?
So. Am Ende so, wo sie auch am Dach am Anfang kämpfen und er diesen ersten Mal diesen richtigen Bullet-Time-Effekt da macht und eine coolen Ausweichung, dann, wie hast du das gemacht? Was? Du bewegst dich so schnell wie sie. Und diese ganzen geilen Sachen, also, es kommt richtig geil, also schon.
Ja,
schon
das stimmt schon.
Gerade halt.
Du, und selbst wenn man den Film nur einmal guckt und das allererste Mal schaut, ohne zu wissen, was auf einen zukommt, kriegt man einfach trotzdem alles mit, auch wenn das, was gezeigt wird, total wirklichkeitsfremd ist. Ja, irgendwo auch absurd, wenn man so will, ja. Man mit was ganz Neuem insofern auch konfrontiert wird. kommt man trotzdem mit dem Tempo und allem irgendwo kopfmäßig total mit und verpasst nichts. Ne? Anderswo hat man es manchmal so, dass man den Film ein zweites Mal guckt und dann, oh, das habe ich ja verpasst und das erklärt den Film ja jetzt wieder ganz anders oder irgendwie so, ne? Aber das hat man hier nicht. Hier kriegt man den Film mühelos, vollständig einfach mit, obwohl er schnell ist, rasant und eben auch ganz neu, wenn man denn das erste Mal sieht, ne?
Ja, genau. Ich meine,
und wie die das hingekriegt haben, das ist schon besonders.
Ja, auf jeden Fall. Und wieder, das ist halt
gutes Timing.
Vielleicht mit Christopher Nolans Film zu vergleichen, wie Tenet und so und die anderen Interstellar und die ganzen Filme, immer Inception und so, wo man sagt, man kann da viel drüber nachdenken und glaubt es nicht zu verstehen, aber eigentlich versteht man alles einfach beim Gucken, ganz locker weg. Auch wenn er so ein bisschen das Fass größer aufgemacht wird und weniger entertainiger ist wie so ein Tenet jetzt. Aber man kann trotzdem alles verstehen und so. Auch wenn er so ein Hickhack und Psychologen. Aber Matrix ist dann nochmal was anderes. Okay, eigentlich schon. Gut, dann danke an die Zuhörer.
Eine Frage noch.
Ja. Vor wegen Ende kommt.
Wenn du eine Top 100 Liste erstellen müsstest von allen Filmen, die du kennst, wäre dieser Film dabei?
Ja, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, bist du so ganz sicher? Ja.
Das Problem ist, es ist schwierig, weil den Film damals das erste Mal sehen, dann hat man den schon tausendmal danach gesehen. Dann ist er so alt, es kommen wieder neue Filme und man ist so ein bisschen so, man weiß, wie toll er ist, aber er begeistert einen nicht mehr so, weil man das schon das Gefühl hatte. Und deswegen ist es schwierig immer zu sagen, ne? Aber trotzdem bin ich mir dessen bewusst und nehme ihn auf, weil man müsste eigentlich jeden Film danach, mindestens danach beurteilen, wie man das fand, als man das erste Mal sah. Und diese Gefühle miteinander vergleichen, was ja schwierig ist. Aber auf jeden Fall ist ein Top 100. Ich meine, es ist auch so ein Ding. Alle fragen immer so, ich sage, oh, das ist einer meiner Lieblingsfilme, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Dann sagen die, oh, ich kenne schon deine Top 10. Ich sage so, wenn ich Lieblingsfilme sage, dann ist das mindestens die Top 100. Weil ich habe über 5000 Filme gesehen. Und wer weiß, wie viele Serien noch und so. Und da müssen ja wohl mindestens 100, ach, eigentlich noch viel mehr, Lieblingsfilme sein. Das wäre ja sonst traurig, wenn man 5000 Sachen guckt und das meiste ist so okay und man findet nur 100 gut. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das wäre sehr traurig, wobei ich sagen muss, man darf nicht erwarten, dass jeden Monat ein Film von dieser Qualität auf den Markt kommt. Das ist ganz klar. Ne?
Auf dem Markt nicht. Ne?
Und leider Gottes verpassen wir ja auch viele Filme, die bei Filmfestivals gezeigt werden. Ich fand zum Beispiel den Film Nord ganz witzig.
Noch nicht gesehen.
Nicht? Ey, dann machen wir den. Guck dir den Film an.
Okay.
Ja, den fand ich ganz witzig. Okay, vielleicht finde ich es jetzt nicht mehr, wenn ich es so weit mal gucke und dann schäme ich mich, dass ich den vorgeschlagen habe.
Ja, aber wenn er erstmal funktioniert.
Aber irgendwie hat der funktioniert bei mir das erste Mal und empfehle ich dir mal zu gucken. Aber sowas kommt eben nie irgendwo in die Kinos und da kenne ich noch ein paar andere Filme, wo ich es traurig finde, dass die nicht so vermarktet werden, ne? Oder vermarktet
werden. Es ist ja auch mit Essen, ist ja mit Essen, Alter Schwede. Jetzt habe ich gerade hier was gelesen, jetzt habe ich Essen gesagt. Es ist ja auch mit Filmen vor unserer Geburt, sage ich jetzt mal ganz doof, oder noch gar nicht gucken konnte, gibt es ja genügend Filme, die man noch guckt, wo man dann sagen kann, boah, das ist eine mega Erfahrung oder einer meiner neuen Lieblingsfilme und so weiter, ne? Also das ist ja, da gibt es echt genügend. Ja, gut.
Okay, du bist hier jetzt noch kein alter Opa, aber du, also bist hier jetzt auch in einer Generation, sage ich jetzt mal, also mach dir klar, wer jetzt, sagen wir mal, heute 18 Jahre alt ist, der hat den Film Matrix vielleicht noch nie gesehen, ne? Also, und da ist dann die Sache, lohnt sich das für die oder müsste man sagen, nee, den Film brauchst du nicht gucken, da gibt's jetzt inzwischen schon andere, die das Thema viel besser aufgreifen und so. Und so einen Film würde ich dann in die Top 100 reinsetzen, wo ich sagen würde, nee, guck dir den Film an, sonst hast du was verpasst.
Nee, der geht immer noch.
Ne?
Auf jeden Fall.
Das meine ich doch auch, ja, genau. Ja.
Aber genau die Herangehensweise ist gut und interessant auch. Weil da seien natürlich viele, die jetzt schon viel gesehen haben, vielleicht auch. Ach, der Film hat das ins Leben gerufen, das hat man ja heute auch. Guckt man viele und denkt dann so, guckt dann die Alten hinterher und denkt so, ach, das habe ich doch alles später gesehen. Und daher haben die das, die Filme und so. Ne? Das ist ja, ja, interessant. So, gut, Ralf, dann danke an die Zuhörer. Danke, Ralf.
Bye. Alles klar, ciao.